Hallo zusammen und herzlich willkommen zu CineCouch Folge 343. Wir sind wieder als Triumvirat hier vertreten. So, viel mehr Lateinwitze habe ich nicht. Hallo Michaela.
Hallo.
Hallo Nilsus.
Moinus.
Und Ave.
Janus. Bist du dann Janus? Das wäre eigentlich ganz cool.
Janus Teutates. Oder so.
Ja, stimmt, Teutates. Dann sind wir aber, glaube ich, im falschen Franchise angelangt. Man könnte es dann vielleicht falsch zuordnen, aber
Maximus bei den Römern.
Vielleicht kommt das noch.
Oder so. Bei den Germanen wird eigentlich auch am Anfang stimmen.
Ja, genau, Maximus bei den Teutonen. Wir reden jedenfalls über Gladiatoren, beziehungsweise über Gladiator. Einen sehr, sehr großen Schlachtenfilm. Der das Millennium, jetzt muss ich gerade überlegen, 2000 hat ja dann das Millennium beendet, ne?
Mm,
also 2000 müsste ja noch zum zweiten Jahrtausend gehören, so wie die 90er, aber mit 99 eigentlich enden. Das macht gar keinen Sinn.
Wir sind auf jeden Fall schon die ganze Zeit bei den ganz wichtigen Fragen.
Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Naja, wir reden über einen Film, der knapp ein Vierteljahrhundert alt ist. Wir sprechen heute, nachdem die Fortsetzung des Films in den amerikanischen Kinos, das auch eben der Anlass ist oder, glaube ich, vor allem mich hier auf die Idee gebracht hat, wir könnten hier mal über Gladiator sprechen, also den Film mal in die Runde geworfen hat.
Sagt man eigentlich Gladiator oder Gladiator?
Also ich würde sagen, dass der englische Titel, der Originaltitel, würde wohl Gladiator ausgesprochen. Aber Amerikaner können ja auch keine anderen Sprachen außer Englisch. Das und stimmt. Man könnte sogar noch argumentieren, ob sie überhaupt Englisch richtig können.
Und als alter Lateiner muss ich ja sagen, ist Gladiator meine präferierte Aussprache.
Okay.
Ich habe ja mein Latinum gemacht.
Ja, ich auch. Also auf jeden Fall werden wir heute darüber sprechen, ob wir den Daumen des Cäsars nach oben oder nach unten recken über diesen Film. Und
der ja angeblich sogar Kaiser ausgesprochen wurde.
Also jetzt vertraue ich dir nicht mehr.
Also das Ding bei Latein ist ja, niemand weiß, wie es ausgesprochen wurde.
Und deswegen behauptest du das jetzt?
Nee, also das ist ja das tatsächlich. Also die Gelehrten wissen nicht, wie Latein ausgesprochen wurde. Es hat sich zwar irgendwie so ein bisschen eine Ahnung durchgesetzt, aber eigentlich weiß es halt niemand hundertprozentig. Und diese Schreibweise Kaiser ist definitiv das, was das deutsche Wort Kaiser beeinflusst hat, was im Laufe der Jahrhunderte dazu wurde. Aber ob der jetzt tatsächlich so ausgesprochen wurde oder Cäsar, weiß man natürlich nicht hundertprozentig. Hm. Aber schöner Fun Fact, finde ich.
Haben wir jetzt schon auf jeden Fall viel gelernt. Ich hätte nie gedacht, dass ein Latinum tatsächlich nochmal irgendwann in einer Laufbahn zu irgendetwas führen würde. Aber für all diejenigen da draußen in unserem Auditorium, die wir noch nicht verloren haben.
Auditorium.
Nein, versuchen wir zu dem Film tatsächlich auch zu kommen. Also wir sprechen über den englisch ausgesprochenen Film Gladiator aus dem Jahr 2000 vom britischen Regisseur Ridley Scott, mittlerweile Sir Ridley Scott, der vielleicht schon über den Zenit seines Schaffens hinüber war. Ich glaube, über die Karriere von Ridley Scott gibt es auch sehr, sehr viele verschiedene Meinungen. Aber wir haben ihn ja auch schon zum Teil in unserem Archiv, ich glaube, noch gar nicht so lange her, dass wir auch zum Beispiel über Alien gesprochen haben. Also schon lange her, aber noch nicht so viele Folgen. Mhm. Gut, jetzt sprechen wir also über den Sandalenfilm, der auf jeden Fall mal riesengroß war. Man denke an Ben-Hur zum Beispiel, der aber über Jahrzehnte verschwunden war. Und dann kommen ein paar Menschen auf die Idee, Produzenten sammeln Geld dafür ein, machen einen richtig teuren Film, der Gladiator da zu seiner Zeit auf jeden Fall war. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen an Fluch der Karibik erinnert, der ja auch irgendwie nach Jahrzehnten der Misserfolge und fast Vergessenheit den Piratenfilm nochmal zurückgebracht hat und auch ziemlich alleine da stand. Und ehrlicherweise steht auch Gladiator ziemlich alleine da. Ich glaube, danach hat es nicht noch so richtig, vielleicht 300.
Oh doch, das würde ich schon sagen. Also ich hätte fast eher gesagt, vorher gab es wenig, aber das durchaus so eine Art Revival eingeleitet hat. Vielleicht jetzt weniger, dass da riesige Sandalen-Epen dann gemacht wurden. Aber es gab mindestens Troja von, war das Wolfgang Petersen? Mhm. Oder ja. Genau, der war ja auch ziemlich groß. Und in der Folge sowas wie 300 und Rome und diese ganzen Serien, die es da gab, das gab doch auch noch irgendeine Gladiatoren-Serie, habe ich schon wieder vergessen.
Oder diese römische Intrigen über diese eine Familie über Jahrzehnte und Jahrhunderte.
Ich dachte, das wäre Rome ProSieben gewesen, aber ja stimmt, es gab Spartacus, glaube ich, auch eine Serie.
Vielleicht meine ich auch sogar das, ja. Aber ich dachte gerade, Spartacus ist ja der Film, aber vielleicht gibt es auch die Serie, wer weiß. Und überhaupt so diese ganzen, naja, auch dass Assassin's Creed dann mal dahin gegangen ist, also im Videospiel-Kosmos gab es da auch so ein paar Filme, Rise, Son of Rome. Also ich glaube schon, der hat da einiges geprägt und einiges in Gang gebracht wieder, was ja im Laufe der Jahre dann immer mal wieder hochkam und zumindest dafür gesorgt hat, dass dieses Zeitalter Rom und diese Sandalenfilme ein bisschen mehr wieder in der Aktualität angekommen sind.
Gut. Bevor ich mich weiter um Kopf und Kragen rede, vielleicht einmal kurz, um uns alle und um euch alle da draußen noch abzuholen. Ich nehme jetzt einfach mal an, wir haben alle den Film schon mal gesehen.
Ja.
Hattet ihr noch so Erinnerungen dran? Könnt ihr euch vielleicht sogar dran erinnern? Ich würde davon ausgehen, da der Film, glaube ich, ab 16 Jahren auch freigegeben ist, dass wir ihn alle nicht im Kino gesehen haben. Mhm. Kurzer Faktencheck, wir waren 8 bzw. 9, als dieser Film ins Kino kam. Was habt ihr so für Erinnerungen und vielleicht auch an Erwartungen dann gehabt, an das jetzt Wiedersehen?
Also ich habe den einmal vorher tatsächlich gesehen, vor jetzt dieser Sichtung. Schon einiges wirklich auch her gewesen, weshalb ich mich sehr wenig erinnern konnte. Und ich hatte eigentlich wirklich nur Russell Crowe in Erinnerung und in diesen typischen Lederklamotten so ein bisschen. Und ich wusste noch, irgendwann kommt es zum Kolosseum und so diese Gladiatorenkämpfe im Kolosseum irgendwie. Und das war so ziemlich irgendwie. Ich wusste halt einfach noch, ich mochte den so von der ersten Sichtung. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die Kinofassung gesehen habe. Ich könnte es jetzt aber nicht beschreien. Jetzt für den Podcast habe ich mir die Extended-Version angeguckt, hatte dementsprechend aber auch, während ich das geschaut habe, ich konnte nicht sagen, ach ja, das ist jetzt eine Extended-Szene. Ich habe mir das immer so ein bisschen gedacht, weil ich dachte, ah ja, darauf kann man verzichten, so ungefähr. Und ich habe mir dann einfach einen Schnittbericht angeguckt, weil da gibt es ja sehr, sehr gute, ausführliche Schnittberichte, falls da jemand Interesse dran hat. Immer gut, immer sehenswert. Und ich hatte die Erwartung, dass ich ein Epos bekomme, einen aufwendigen Film mit vielen Massenszenen. Irgendwie, das hatte ich noch so im Hinterkopf, mit krasser Ausstattung und irgendwie diese, so eine typische Geschichte auch für ein Epos, dieses Rise and Fall irgendwie und so eine ganz krasse Heldengeschichte und ich wollte einfach unterhalten werden, ich wollte Drama, ich wollte dieses Gefühl von, es geht um etwas und es geht auch um Ehre und so pompös und Cäsar spielt irgendwie rein, keine Ahnung.
Also eine falsche Erwartung. Oder wie?
Ja, nicht Julius Caesar, aber also.
Ja, okay. Also ja, an den dachte ich jetzt natürlich.
Ach so, nee.
Ja, bei mir ist es so, ich habe den, glaube ich, auch ein- oder zweimal, nee, wahrscheinlich schon eher zweimal vorher gesehen. Einmal irgendwie Teenager-Alter, glaube ich, weil Gladiator einfach ne Oscar-Gewinner war und so ein Film, den man dann gefühlt in der Zeit einfach gesehen haben musste. Und dann, glaube ich, irgendwie noch mal auf Blu-ray, einfach weil der dann halt auf Blu-ray da war. ich habe mich an nicht mehr so viel erinnert, aber der hat schon sehr viele kleine Bilder und Vignetten, die man, finde ich, oder die ich zumindest immer so ein bisschen mit mir rumtrage. So ja, Russell Crowe im Kolosseum, Are You Not Entertained? Mm. Ralf Möller als Gladiator, das da irgendwie
oder diese Hand so, im Weizenfeld.
Genau, die Hand im Weizenfeld, die definitiv. Und auch so Joaquin Phoenix als Commodus. Also ich habe dann immer kleine Bilder am Kopf, aber die große Story insgesamt, die vergesse ich fast immer. Und auch, dass der Film am Anfang halt echt erstmal eine ganze Zeit in Germanien spielt.
Ja.
Ich war auch, da war ich auch komplett verwirrt und war kurz, das habe ich so mit Kingdom of Heaven, ist ja auch ein Film von Ridley Scott, ne? Mhm. Irgendwie gefühlt sehen alle Filme seit Gladiator oder Gladiator, finde ich, ähnlich aus von ihm. Oder er hat einfach danach auch sehr viele Filme mit Schlachtenszenen gemacht und sehr viele Schwertkämpfe und so weiter. Ich kann nicht sagen, wie häufig ich den Film vorher gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall jetzt für die Vorbereitung des Podcasts die Blu-ray, die ich mir irgendwann mal angeschafft habe, zum ersten Mal ausgepackt. Entsprechend habe ich ziemlich sicher das erste Mal und jetzt eben auch für diese Folge dann den Extended Cut gesehen oder die Extended Version. Ich glaube so circa 15 Minuten länger als die Kinofassung. Und auch nochmal so ein Relikt ihrer Zeit, weil diese Extended Version ist ja 2005 erschienen, also zum 5-jährigen Jubiläum des Films und eben ja auch speziell für eine Heimkinoveröffentlichung, eine Wiederveröffentlichung. Und das, auch das ist ja erst knapp 20 Jahre her. Und dass man so einen Aufwand noch für einen physischen Release gemacht hat, ist aus heutiger Zeit, nee, du wirst das wahrscheinlich noch besser auch vielleicht mit Tränen in den Augen sehen. Das macht halt heutzutage zumindest kein großes Studio mehr. Das ist halt nur noch ein Byproduct überhaupt. Und das alleine auch noch mal so eine kleine Zeitreise. Ich hatte schon auch noch einige Bilder im Kopf, aber ich bin mir eben sicher, ich habe den Film im Fernsehen geguckt. Und dann sicherlich auch eine FSK 12-Fassung, weil bestimmt den um 20.15 Uhr gesehen. Und trotzdem, ich konnte mich an die Szene Are You Not Entertained erinnern, aber ich weiß gar nicht, was er auf Deutsch sagt. Also das ist aber ja auch so ein Meme geworden. Ja, insofern kommt es, glaube ich, auch ein bisschen daher. Und eben auch dieses typische, diese Elysium-Szene mit dem die Hand durch die Ähren streifend. Und Ralf Möller aber auch nur durch irgendwelche Anspielungen so aus der Popkultur.
Alter, Ralf Möller, ich hätte dir nie im Leben sagen können, ob der überhaupt ein Wort sagt, also bevor ich jetzt den Film nochmal gesehen habe. Ich dachte halt, der steht irgendwo im Hintergrund und zeigt seine Muskeln. Und ich habe das
tut
nur
er ja die meiste Zeit auch.
Manchmal steht er auch im Vordergrund.
Zeigt okay. Er hat schon, er sagt ja schon was. Er ist in vielen Szenen, das habe ich nicht mitgerechnet.
Aber Dialoganteil ist gering.
Ja, aber weshalb ich das überhaupt im Kopf hatte, mehr als die Handlung des Films war, weil der ja jahrelang durch jede Show getingelt ist und immer
unser
er hatte,
Mann in Hollywood.
Ja, genau. Und er hatte immer irgendwelche Spartaner-Klamotten an oder er war bei Wetten, dass und dann ist er in diesem Pferd und Pferdewagen dieses römische Ding reingefahren worden und so, ja, du hier bei Ridley Scott in Gladiator und Arnold Schwarzenegger kennst du ja auch noch und Mr. Universe und keine Ahnung was. Und ich finde es unangenehm, dass sich das so in mein Hirn gebrannt hat anscheinend. Und
ich finde es faszinierend, dass man einfach tatsächlich auf so einer Nebenrolle, also ich wollte fast Statistenrolle sagen, aber natürlich ist es schon eine Nebenrolle, aber auf der Basis einfach eine komplette Fernsehkarriere aufbauen kann.
Ist schon auch krass. Also da sieht man auch, was wie wenig präsent deutsche Schauspieler im Besonderen in großen Produktionen waren. Und Gladiator war mit knapp 500 Millionen US-Dollar Einspiel ein Mega-Erfolg. Also wirklich
der zweiterfolgreichste Film des Jahres hinter Mission Impossible 2.
Ah, den haben wir auch schon besprochen. Krass, dass Mission Impossible 2 mehr Geld gemacht hat als der Film. Ja. Aber dann eben, wir haben schon erwähnt, Oscar, mehrfach Oscar ausgezeichnet. Die Darsteller Russell Crowe, gut, finde ich heute, kann ich mir nicht mehr angucken. Joaquin Phoenix ist aber ja immer noch sehr präsent. Warum? Ich finde Russell Crowe ist sehr seltsam gealtert. Und spätestens seit Noah kann ich ihn irgendwie auch nicht mehr.
Ach so, du magst den aktuellen Russell Crowe nicht.
Aber ich bin auch kein riesen Russell Crowe-Fan generell. Eine Sache, an die ich mich vage erinnern kann, leider konnte ich das jetzt aber nicht mehr recherchieren, weil es war ziemlich sicher auch aus den TV-Zeitschriften der damaligen Zeit, dass diese Nachbildung oder das CGI-Kolosseum, dass das, soweit ich weiß, bei dem Film ein ganz großes Ding war, weil das Kolosseum kennt natürlich jeder, aber eben nur als Ruine. Und dass man es zum ersten Mal wieder und quasi fotorealistisch, so habe ich es irgendwie in Erinnerung, das gelesen zu haben, zu sehen das erste Mal, dass das halt auch so ein Riesending ist. Ich glaube, so eben ähnlich wie die Titanic das erste Mal so quasi in live zu sehen, in so einer großen, in so einem großen Scale. Und das aus heutiger Sicht zu sehen und dann doch zu denken, ah, dieser eine Shot auf Rom sieht halt schon ganz schön. Naja, es ist jetzt nicht der T-Rex aus Jurassic Park, würde ich sagen. Ist jetzt nicht, geht jetzt nicht in die Annalen der Filmgeschichte ein als die wunderschönste CGI-generierte Szene. Hätte man auch mit einem Matt-Painting, glaube ich, zeitloser hätte machen können.
Aber es stimmt, gerade diese Zeit, so Ende der 90er, Anfang 2000er, war, glaube ich, total dadurch geprägt, dass du diese, ja, damals sagt man immer, diese Money-Shots im Trailer hattest. Ich glaube, Independence Day ist da das legendärste Beispiel, wo einfach diese Zerstörung des Weißen Hauses in Washington, das war, was den Film verkauft hat und zum absoluten Kassenschlager gemacht hat, auch dafür gesorgt hat, dass Roland Emmerich einfach danach 10-mal den gleichen Film gemacht hat und halt immer was anderes kaputt gemacht hat oder mit anderen Mitteln irgendwie eine Stadt kaputt gemacht hat. So mal war es dann halt eine Flut, mal war es ein Sturm, mal war es sonst was. Und diese Möglichkeiten, so mit Effekten realistische Zerstörung oder eben auch realistische Bauten, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, darzustellen, das war ein Moneymaker damals.
Ich meine, spannend, mich auch zu erinnern, dass in den Trailern dann wirklich kam, so von wegen mit neuestem CGI, bla bla bla, und danach halt so ein Beispiel für was im Film stattfindet. Also, dass das wirklich so,
das
so
jetzt nicht
krass
mehr
beworben wurde.
Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es im Fernsehen damals noch so fünfminütige Promos, eigentlich Werbung gab, die dann wie so ein, naja, ein Trailer oder Programmhinweis so dann irgendwie zwischen den Sendungen eingebaut wurden. Bei Herr der Ringe gab es das zum Beispiel, dass dann so einzelne Szenen oder einzelne besondere Sachen schon mal angeteasert wurden und natürlich eine super Marketing-Taktik von Hollywood und gleichzeitig irgendwie was, was durchaus so ein bisschen, naja, ein Doku, ein Reportagecharakter hatte, dass man sagen konnte, ja, wir berichten hier ja nur so, was mittlerweile technisch möglich ist. Ja, spannende Zeit.
Und trotzdem ist es eben auch noch ein Film, und das ist, glaube ich, das, was wir auch heutzutage, oder was wir zumindest hier so im Podcast auch bei heutigen Blockbustern ein wenig vermissen, dass es eben doch auch noch sehr viel handmade ist. Es sind wahnsinnig viele Ausstattungsmerkmale, sowohl Kostüme als eben auch die Setbauten, tatsächlich vor Ort entstanden. Es waren wirklich Tiger in der Arena, die sie da aufgebaut haben. Und die Bluteffekte, die es da zuhauf gibt. Denn es ist schon auch ein sehr brutaler Film. Aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr ganz so krass, aber es war ein erwachsener Film über eine Zeit, die eben zum einen 2000 Jahre in der Vergangenheit liegt, zum anderen aber eben auch auf der großen Kinoleinwand seit eigentlich 40, 50 Jahren abgeschrieben war. Also es war ein großes Wagnis und aber dann eben auch mit viel Selbstvertrauen, viel Selbstbewusstsein, viel Geld und großem Risiko gemacht wurde. Und hier hat es sich tatsächlich mal ausgezahlt. Das sind ja auch mal Geschichten, die Hollywood schreibt und die man dann noch irgendwie so im Kopf behält. Und eben gleichzeitig Russell Crowe, wo ich jetzt gar nicht unbedingt sagen könnte, ob er davor schon so ein richtig großer Schauspieler war. Ich meine, das war jetzt halt
doch,
für ihn Oscar, das ist halt schon so eine prägende Rolle in seiner Karriere auf jeden Fall.
Also er hat so seit Ende der 90er, glaube ich, diesen Star-Ruhm gehabt. Er hatte L.A. Confidential, ich glaube 97 oder so. Das war, meine ich, der erste größere Hollywood-Film. Er kam ja auch aus Australien, musste dann wahrscheinlich erstmal den Sprung rüber machen und so. Dann gab es noch Insider von Michael Mann und für den hat, glaube ich, eine Oscar-Nominierung gekriegt. 99
oder so.
Also insofern auch als Darsteller dann natürlich eine große Nummer in dem Moment, wenn auch vielleicht noch nicht so als der Star Russell Crowe. Und kurz danach ja Beautiful Mind. Also das müsste eigentlich so echt diese Phase gewesen sein, wo er so das große Ding war.
Und ja, heute dann jetzt eben immer noch Joaquin Phoenix, der eben zuletzt als Joker oder also generell ja durch seine markanten Rollen, sagen wir jetzt mal, im Gedächtnis bleibt, hier in einer seiner früheren eben auch. Connie Nielsen noch als einzige Frau, ehrlicherweise, muss man glaube ich sagen, also zumindest die ein bisschen was spricht. Und Richard Harris, den ich als, also ich kenne ihn halt als ersten Elvis Dumbledore, ist ja dann auch verstorben in der Zeit. Und ich glaube, für die etwas Älteren dann vor allem noch Oliver Reed, der während der Dreharbeiten verstorben ist, der den Proximo spielt, also den Leiter der Gladiatorenakademie. Ja. Ich weiß nicht genau, wie man das aussprechen soll.
Sklavenhändler nennen. Man könnte aber auch sagen, hey.
Ja. Aber es sind ja nicht normale Sklaven. Es sind ja schon besondere Sklaven, genau. Ja. Also schon ein sehr, sehr starker Cast und insofern eigentlich ein Rundumprodukt, das dafür gemacht ist, in dieser Zeit dann eben auch die Kasse zu machen, die Kritiker und das Publikum gleichermaßen zu überzeugen. Und es hat funktioniert. Und jetzt schauen wir mal wieder so drauf und was wir heute so von dem Film halten. Ich weiß noch nicht genau, ob wir wahnsinnig viel über die Handlung sagen müssen.
Oh ja, so ein bisschen kann man ja zusammenfassen, weil es ist ein mindestens 2,5 Stunden Film, wenn nicht sogar fast 3 Stunden Film. Also es passiert schon einiges. Aber grundsätzlich geht es einfach um Maximus, also Russell Crowe, einen Feldherrn für Rom. Also er selbst ist Spanier, weil ne, wir sind in einer Zeit, in der Rom halt so gut wie ganz Europa erobert hat, auch Nordafrika. Unter der Leitung von Marcus Aurelius, also Caesar Marcus Aurelius, der auch in sehr, sehr engen Kontakt mit Maximus steht. Und am Anfang sind wir eben noch in der letzten Bastion Germaniens, die letzten, die noch sich irgendwie wehren können im Norden Europas, sage ich jetzt mal. Unter der glorreichen Führung von Maximus als was ist denn sein Titel? Ich weiß es
General,
gerade.
Glaube
General,
ich.
Danke. Kann er sozusagen Rom zum Sieg führen und wir lernen, dass er auch das Vertrauen vom Caesar hat, der ihm tatsächlich gerne das Kaiserreich übergeben möchte, obwohl er nicht blutverwandt ist, aber einfach, weil er ihn als geeigneten Herrscher sieht und auch eben das volle Vertrauen hat. Im Gegensatz zum Beispiel zu seinem leibeigenen Sohn, Commodus, eben gespielt von Joaquin Phoenix. Und Marcus Aurelius ist gespielt von Dumbledore. Wie heißt er nochmal?
Richard Harris.
Danke, Richard Harris. Ich wollte Oliver Reed sagen. Genau. Und Commodus erfährt von diesen Plänen und hat sowieso große Ego-Probleme und ist irgendwie so ein kleiner, weinerlicher, verwöhnter Bengel, sage ich jetzt einfach mal so. Aber ich möchte doch Rom anführen und kann mit der Entscheidung seines Vaters nicht gut einhergehen, weshalb er ihn dann in Rage eines Nachts umbringt, noch bevor eben verkündet werden kann, dass Maximus eigentlich das Kaiserreich übernehmen soll. Weshalb dann natürlich das alles in Commodus Hände gerät und an seiner Seite ist noch die Schwester Lucilla, gespielt eben von Connie Nielsen, die eigentlich auch sehr eng ist oder war mit Marcus Aurelius und eben auch mit Maximus, aber jetzt unter der Tyrannenherrschaft auch von Commodus zu leiden hat, wie eben auch ganz Rom. Er lässt auf jeden Fall Maximus erstmal umbringen, mitsamt seiner gesamten Familie. Maximus kann aber entfliehen und dann nur noch die verbrannten Überreste seiner Familie sozusagen finden. Und schwört natürlich Rache, wird aber von einem Sklaventreiber aufgelesen, sage ich jetzt mal, und erstmal nach Nordafrika verschifft, wo er dann als Sklave verkauft wird, beziehungsweise in die Gladiatorenausbildung sozusagen verkauft wird, wo er eben dann in die Hände von Proximo fällt, der eben gespielt ist von Oliver Reed. Und weil Maximus ja so ein wahnsinnig gut ausgebildeter General ist, schlägt er sich natürlich in den Kämpfen ziemlich gut. Er überlebt, weil es gehen immer die Kämpfe hier gezeigt auf Leben und Tod. Und irgendwann kommen dann auch die ganz, ganz großen Gladiatorenspiele in Rom zurück, weil nämlich Commodus das Volk für sich gewinnen will, die eigentlich unter Hunger und der Pest extrem leiden. Und er möchte sie sozusagen davon ablenken und ihre Liebe für sich gewinnen. Oder einkaufen. Und deswegen gibt es das erste Mal seit ein paar Jahren jetzt da wieder Gladiatorenspiele. Und wie es dann eben so will, kommt Maximus zurück nach Rom und plant, dass er dann irgendwie nahe genug an Commodus rankommt, um Rache zu nehmen, um ihn umzubringen und um dafür zu sorgen, dass Rom in fähigere Hände, zum Beispiel des Senats oder auch eben von Lucilla, gerät. Und es dauert ein bisschen, aber nach vielem Hin und Her klappt das dann tatsächlich auch, weil nämlich die Hybris sozusagen von Commodus überhand nimmt und sie sich dann tatsächlich ganz am Ende gegenüber im Ring stehen. Und obwohl Commodus sogar versucht, mit hinterhältigen Mitteln Maximus ja, zu besiegen, also indem er ihm einfach vorher schon körperlich schwächt oder
eine Wunde zufügt.
Eine Wunde zufügt, genau. Ja. Schafft es Maximus dann doch tatsächlich, Commodus umzubringen, stirbt aber dabei selbst. Aber sozusagen kommt dann zurück zu seiner Familie. Weil es glauben ja alle an irgendeine Art von Himmel und Totenreich und so.
Elysium.
Ja, genau, also Happy End eigentlich. Yay!
Ja, ich finde es gerade spannend, dass du die Rache-Story schon so hervorhebst, weil, also es ist natürlich ein großer Part und das ist so ein treibendes Element, wobei für mich eigentlich Maximus eher derjenige ist, dem ist eigentlich alles scheißegal und er möchte eigentlich ja nur zu seiner Familie zurückkehren und warum er sich jetzt da nicht einfach sofort umbringen lässt, das ist dann wahrscheinlich schon auch so dieser Gedanke von wegen, naja, vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, irgendwas mit meinem Leben anzufangen und wenn es eben diese Rache ist. Aber er ist ja eigentlich ziemlich lange relativ ziellos dann. Mhm. Und auch motivationslos, muss man mal sagen. Aber er hat auch alles verloren. Also ich musste gerade auch nochmal dran denken, wie du meintest, das ist so eine Rise-and-Fall-Geschichte. Und das ist das aus Sicht von Commodus wahrscheinlich. Aber eigentlich ist eine Risen-Fall-Rise-Geschichte von Maximus. Und entsprechend so eine typische Heldengeschichte, die irgendwie auf einer bitteren Note endet, die aber gleichsam was total Versöhnliches hat. Und dadurch, glaube ich, auch diesen etwas dann ja doch auch negativ gezeichneten Helden sympathisch werden lässt. Weil eigentlich Maximus auch, das war so ein bisschen das, was ich aus dem Bonusmaterial, soweit ich es sehen konnte, es ist umfangreich, es ist fast allumfassend, dass das wohl tatsächlich lange auch so ein Struggle war für die ganzen Drehbuchautoren, dass auch während des quasi schon der Film gedreht wurde, noch ganz viel umgeschrieben wurde, insbesondere auch Dialoge geschrieben wurden, die dann quasi am Morgen des Drehs dann den Schauspielern gegeben wurden, damit die dann wussten auch tatsächlich, was sie dann wirklich sagen müssen in bestimmten Szenen. Also alles so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, aber offensichtlich war genau diese Motivation für die Hauptfigur und dann auch als sympathische Figur für die Zuschauenden überhaupt aufzubauen, dass das wohl etwas war, was sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Wo ich sage, eigentlich merkt man es dem Film nicht an. Ich finde, dass dieser Weg irgendwie von offensichtlich einer sehr düsteren Rache-Story ohne irgendwie Happy End zu einem dann doch sehr glaubhaftem, finde ich, und auch nachvollziehbaren Geschichte von eben diesem gefallenen General und vollkommen zu Unrecht behandeltem, eigentlich einer richtig tragischen Figur, die so auch in eine eher griechische Mythologie zählen würde. Ne? Das ist ja eher so ein von den Göttern bestrafter, der sich dann eben ja dem erwehrt und irgendwie als Sieger hervorgeht, ja? Auch wenn es vielleicht sein leibliches Schicksal dann am Ende.
Ich habe auch gelesen, dass nicht nur immer wieder alles, immer Sachen neu geschrieben wurden, sondern dass wohl auch die Schauspieler ständig interveniert haben. Also dass auch Russell Crowe am Set rumgelaufen ist und sich geweigert hat, bestimmte Sachen zu drehen, weil er der Überzeugung war, so das passt nicht zu meinem Charakter. Und dann wohl auch solche Sachen gesagt haben soll wie, ich bin der beste Schauspieler auf der ganzen Welt, ich mach das nicht. Und da wohl auch große Egos mit im Spiel waren und zum Beispiel auch bei, es tut mir leid, Dumbledore, bei ihm wohl auch. Und das ist schon krass, weil was willst du machen, wenn die zwei sehr wichtige Figuren irgendwie sich da so extrem querstellen. Und ich finde, auch das merkt man dem Film nicht unbedingt an. Wobei man ja auch sagen kann, vielleicht hat es ja auch zum Positiven weiterentwickelt. Man weiß es ja nicht.
Ich finde es ganz spannend, bei diesem Film insbesondere mal drüber nachzudenken, wie Filme entstehen. Also es gibt ja so unterschiedliche Wege. Es gibt dieses Liebhaberprojekt eines Regisseurs oder überhaupt gerade einen Autorenfilmer vielleicht, der dann noch eine eigene Geschichte verfilmt oder inspiriert ist von etwas Bestimmtem und das nur seit Kindheitstagen dann unbedingt drehen will. Ich glaube, bei Steven Spielberg gibt es ja immer mal so Stoffe, wo dann klar war, das wollte er schon immer mal machen und irgendwann kommt er dann endlich dazu oder irgendwann, ne, ist die Technik soweit oder sowas. Mhm. Peter Jackson mit Herr der Ringe vielleicht auch. Dann gibt es diese großen Drehbücher, die ne, jahrelang vielleicht schon rumgereicht werden, als unverfilmbar gelten oder auf der Blacklist landen, weil sie eigentlich so geliebt werden und irgendwann werden sie dann tatsächlich zu einem Film gemacht und das ist so die, das Drehbuch, was der Star ist quasi. Mhm. Dann hast du häufig auch gerade im klassischen Hollywood so Studiofilme oder Produzentenfilme. Ein Produzent hat ja klassischerweise eigentlich immer versucht, einen Stoff zu finden und diesen Stoff dann irgendwie mit einem Regisseur und einem Darstellerpaket zusammenzubringen. Und das war eigentlich die Aufgabe, dass du gesagt hast, so ich bringe irgendwie ein gutes Drehbuch, eine gute Story zusammen mit talentierten Menschen und das ist so ein attraktives Paket, das mir ein Studio Geld dafür gibt, dass ich das produziere. Und ein Studio wiederum, das vielleicht eher eine IP genommen hat oder irgendeine Sage, irgendwas Historisches, was man gut vermarkten konnte, ein Spielzeug, und solche Filme dann gemacht hat, so Transformers meinetwegen. Und Gladiator scheint irgendwie ein Film zu sein, bei dem man gesagt hat, ja, wir wollen einen klassischen Spartakus-Ben-Hur-Film machen, wir wollen das Kolosseum nachbauen, das ist irgendwie der Selling Point aus unserer Perspektive, also legen wir Geld auf den Tisch, 100 Millionen Budget und gucken, was dabei rumkommt. Und dann sind irgendwie diese ganzen anderen Aspekte dazugekommen, dass Ridley Scott gesagt hat, okay, ein Gladiatorenfilm für 100 Millionen Dollar, da habe ich Bock drauf. Dann wiederum ein Russell Crowe dazugekommen ist und parallel schon klar war, das Drehbuch ist hier eigentlich nicht gut. Also die haben sich fast alle scheinbar mehr dem Konzept verschrieben und dieser Idee, so eine Art von Film zu machen, als dass das Drehbuch selbst der Selling Point war. Und das gibt natürlich dann auch dem Autoren, mal abgesehen davon, wie die Qualität vielleicht des Buches war, eine total beschissene Verhandlungsposition. Also du bist ja das schwächste Glied in dem Moment, weil alle wissen, eigentlich ist egal, was du da schreibst. Wichtig ist nur, dass im Kolosseum gekämpft wird und da ein guter Star zu sehen ist dabei.
Mhm. Das stimmt, das ist schon ganz interessant, weil eben auch dieses, ist ja auch ein bisschen die Frage, warum kommt eigentlich zu diesem Zeitpunkt so eine Form von Film zustande? Ich meine, es ist ja auch noch eine Zeit, der Film wird ja Ende der 90er, also im Auslaufen der 90er Jahre realisiert. Das ist ja eigentlich auch eine Ära, die man auch mit Filmen wie The Matrix, ne, gut, war jetzt, als das Drehbuch dann in den Grundzügen geschrieben wurde, sicherlich noch nicht draußen, aber es ist schon irgendwie auch eine, Star Wars kommt wieder und sowas, es ist schon auch eine Zeit, wo, klar, CGI auf einmal eine große Rolle spielt. So langsam bilden sich Franchises, die wiederkommen. Ne, die Batman-Filme zum Beispiel, die auch über die 90er Jahre gedreht wurden. Action ist eigentlich relativ groß. Aber eben diese Sandalenfilme, die früheren Blockbuster aus Hollywood, aus dem klassischen Hollywood, die sind ja eigentlich nicht mehr existent. Es ist halt auf der anderen Seite auch noch eine Zeit, es ist noch Pre-9/11, ne? Wo ich irgendwie ja auch es interessant finde, dass so ein Stoff verfilmt wird, wo es, und natürlich um dieses römische Brot und Spiele, ne? Also wir geben dem Volk zur Ablenkung zu allem das, was Michi eben auch gesagt hat, zur Hungersnot, zur Pest, zur Verwahrlosung, Kriminalisierung, ein Reich, das eigentlich in sich zerfällt und nur noch durch seine, ja eigentlich nur der Status quo und diese, im Grunde auch schon so ein bisschen so ein konservatives Denken von, naja, wir sind halt dieses große Reich, so, das haben wir alles erobert, auch die Kämpfe, die da geführt wurden, wofür wird es eigentlich noch gemacht? Das ist eigentlich so ein bisschen wahrscheinlich noch am ehesten das, was ich mit dieser Zeit Ende der 90er Jahre verbinden würde. Warum, also für was tun wir ja das eigentlich alles noch? Das hat so einen Gen X-Gedanken, finde ich.
Diese Cubicle-Movies, ne? So, du gehst irgendwie jeden Tag zur Arbeit und das Büro sieht immer gleich aus.
Ja.
Ich weiß ja, dass das mal ein Artikel war über die Filme des Jahres 99, dass so alle immer in diese Büros gehen mit den Trennwänden, diese Cubicles eben. Und das siehst du bei Matrix, so, ne, Keanu Reeves läuft da irgendwie in so ein Büro rein. Bei Being John Malkovich laufen sie in so ein Büro rein. Bei Magnolia hat das, glaube ich, eine Rolle. Bei
Fight Club.
Fight Club natürlich, der das wahrscheinlich am deutlichsten auch diese Frustration mit dem Alltag irgendwie auf den Punkt bringt und dieses, wir haben keinen großen Krieg, wir haben irgendwie keine große Geschichte, unsere Generation hängt so, ja, ohne tieferen Sinn einfach im Alltag herum und ja.
Ja, und ich meine, Rom zum Zeitpunkt so, es ist so 200 nach Christus ungefähr, oder ist vor Christus sogar noch, glaube ich.
Nee, ich glaube, es ist 180 nach oder sowas, ja. Aber ja, stimmt. Egal.
AD. After. Anno Domini, so, um es einmal richtig gesagt zu haben. und irgendwie ist ja dieser Gedanke dieses Imperiums und der Weltmacht, das ist natürlich auch, was heißt natürlich, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Lesart auf das Amerika seiner Zeit, das ja auch zu dem Zeitpunkt die Supermacht ist. Wir sind in noch einer Zeit, wo noch nicht allzu lange der Kommunismus quasi untergegangen ist, also hat sich auch der westliche Kapitalismusgedanke durchgesetzt. Und es ist eben noch vor 9/11, es ist vor diesem einschneidenden Terroranschlag. Und es ist eben diese Zeit, wo sich also auch quasi Amerika geopolitisch, weltpolitisch, gesellschaftlich auf so eigentlich seinem Zenit sieht. Und irgendwie aber auch offensichtlich der Sinn ein wenig fehlt. So ein bisschen das ist irgendwie noch so das, wo ich sagen würde, das ist etwas, was sehr zeitlich mit so Ende der 90er und auch 2000ern zusammenhängt. Aber diese Heldengeschichte, dieses Tragische, okay, das ist vielleicht auch zeitlos, aber ich finde es trotzdem seltsam, da auf die Gedanken zu kommen, wir machen jetzt mal einen Film im antiken Rom.
Ich finde, es hat mich fast manchmal an so Fantasy erinnert. Also da wirklich so dieses, okay, wir reisen als halt ganz, also, weil es sieht ja alles so anders aus. Also klar, man hat eine Idee, wenn man jetzt auch im Geschichtsunterricht so ein bisschen war oder was auch immer. Also man muss jetzt nicht wahnsinnig als Hobby in Geschichte sein, um irgendwie so ein bisschen sich vorstellen zu können, wie vielleicht das alte Rom mal aussah. Oder irgendwie, ja, hat man vielleicht diese alten Lederklamotten schon mal gesehen oder schon mal einen Sandalenfilm, keine Ahnung. Also so eine vage Vorstellung hat man. Aber ich finde es, ja, es könnte fast irgendwie auch ein Fantasy sein, aber vielleicht sind es auch einfach die gleichen Themen. Also Fantasy-Filme waren zu der Zeit ja auch wirklich gar nicht groß. Ich weiß nicht, ob sie jetzt groß sind. Irgendwie ist es immer noch so ein Nischengenre oder so.
Ich würde fast Herr der Ringe.
Ja, ja, genau. Und Herr der Ringe wiederum ist ja eine sehr andere Art von Fantasy, optisch auch, finde ich.
Ja.
Aber man könnte hinterfragen, ob dann auch Filme wie Gladiator sowas wie Game of Thrones heute geprägt haben. Also da ist sicherlich viel drin, glaube ich, was optisch prägend war.
Ja. Also ich glaube, ich würde eher so den Abenteuergedanken, so,
ja,
ne, weil es hat etwas wie eine, also nicht nur eine andere Zeit, es hat ja auch durch die Schauplätze, insbesondere wenn es dann ja auch so nach Nordafrika und in eben auch Rom, so den Mittelmeerraum, hat es ja auch etwas irgendwie, ja, in dem Sinne vielleicht auch Fantastisches, aber jetzt eher so auch
ja,
in dieser, dieses Übermaß an, also dann in Rom, ne, diese Megacity, das ist halt auch so eine Attraktion gewesen. Und das dann immer zu denken, wow, das vor 2000 Jahren, das hat auch so etwas Übernatürliches.
Ja, es ist halt bekannt und gleichzeitig fremd. Also weil es ja jetzt nicht 100 Jahre zurückliegt, sondern ja wirklich über 1000 oder fast 1800 Jahre oder sowas. Und ich glaube, deswegen hat es für mich auch ein bisschen diesen Fantasy irgendwie Charakter. Und klar, du hast jetzt hier keine Burgen und Schlösser und keine Ahnung was, sondern du hast dann halt diese Tempel in Rom und die wirken ja auch so, also, keine Ahnung, du spürst diese Macht irgendwie auch einfach und du alles hat irgendwie so eine Aura und auf eine Art kennt man das, weil vielleicht war man selber schon mal im Urlaub und hat so einen Tempel besichtigt und gleichzeitig, so wie es halt da gezeigt wird, hast du es ja wirklich noch nie gesehen und im für den Film wurde sehr, sehr viel recherchiert, also sehr, sehr viel ist ja auf wahren Begebenheiten und es gab ja auch das Kolosseum, so wie jeder kennt die Ruine. Lustigerweise, das Kolosseum, so wie es im Film aufgebaut wird, ist nicht realitätsgetreu. Sie haben es nochmal größer gemacht, weil es sah zu klein aus, was auch irgendwie ein bisschen witzig ist. Es gab wirklich Cäsar Marcus Aurelius, es gab wirklich Commodus. Commodus war auch, also viele, viele Fakten stimmen, die Kostüme sind recherchiert und so, aber es die Geschichte an sich ist komplett frei erfunden. Also es ist wirklich so ein krasser Mix.
Gerade wegen dieses Aspekts, den du jetzt zuletzt genannt hast, verstehe ich gar nicht so, warum du so sehr an Fantasy denkst. Weil eigentlich, finde ich, gibt sich der Film durchaus Mühe, ja, innerhalb dieser Möglichkeiten, innerhalb dieses Rahmens eben eine realistische Nachbildung dieser Zeit und auch eine ernstzunehmende Geschichte zu erzählen. Eben nichts, was jetzt komplett am Reißbrett entstanden ist und nur so eine Art, naja, Rocky im alten Rom ist oder so.
Ja, ja, voll. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen, weil es auch ein bisschen so eine Geschichte ist, die einfach zu schön ist, um wahr zu sein. Und ich glaube, also, und das ist ja total okay. Ich brauche jetzt hier keinen großartigen Realismus, aber der Film nimmt sich ja auch irgendwie sehr ernst. Ohne dass jetzt irgendwer Anspruch erhebt, weiß ich nicht, dass das hier alles wirklich so passiert ist oder so ein Quatsch. Oder
klar, es geht nicht um Realismus in dem Sinne.
Aber halt auch dieses so, du hast diesen großen Feldherrn und dann stürzt er eben, ihm wird gesagt, du kannst Kaiser werden, du kannst gefühlt Herrscher der ganzen Welt werden. Und einen Tag später ist er sozusagen in der absoluten Gosse, hat alle seine Menschenrechte verloren. Also so vom allerhöchsten Punkt, den du jemals erreichen kannst, zum allerniedrigsten Punkt, den du jemals erreichen kannst. Und dass er sich dann wieder hocharbeitet und dass sie es auch schaffen, dass die ganze Geschichte sich irgendwie nur um Maximus dreht. Also er ist irgendwie so Dreh- und Angelpunkt des der Geschehnisse und des oh Gott, jetzt fehlt mir dieses eine Wort, aber des Schicksals von Roms. So, es ist von ihm abhängig, weil es wird so gebaut, so er ist der Einzige, der Commodus irgendwie in Schach halten kann, weil noch nicht mal seine Schwester traut sich das, noch nicht mehr der Senat traut sich das. Aber du hast diesen einen Gladiator, so er hat nichts auf der Welt, aber irgendwie hat er es geschafft, dass er die ganze Welt kontrollieren kann, also hinterrücks sozusagen. Und, und er schafft es ja dann sogar. Also er befreit Rom. Ja. Und das ist halt eine riesige Geschichte. Und das, also, ne, das spielt alles in diesen Epos-Gedanken und es funktioniert und es ist irgendwie rund. Und
das ist ja auch ein klassischer Erzählmechanismus eigentlich, dass man sagt, da ist irgendwie ein Thronfolger und aus irgendeinem Grunde verliert er sein Erbe oder wird um sein Erbe gebracht und muss sich dann irgendwie wieder dahin kämpfen. Also das kennen wir tatsächlich dann aus Herr der Ringe mit Aragorn, der dann der König werden kann. Es ist auch, ich bin jetzt leider echt nicht fit bei Shakespeare und auch nicht in der Bibel.
Aber Shakespeare muss ich auch gerade denken, als du das gesagt hast, ja.
War das Hamlet oder verwechsel ich das?
Oh Gott.
Also zumindest nehmen wir die Disney-Adaption. König der Löwen. Simba. Ich glaube, es war Hamlet, aber wie gesagt, ich bin da nicht fest. Und keine Ahnung, Moses oder sowas kannst du genauso auch nochmal so als sowas nehmen. Der König von Ägypten oder was da sein sollte, der dann irgendwie als Findelkind erstmal abtransportiert wird.
Weißt du, was sorry, dass ich da unterbrechen muss, aber was ganz witzig ist, die ganze Zeit denke ich so, genau das denkt sich auch Commodus. Weil Commodus ist ja tatsächlich auch in der Geschichte derjenige, der um seine Erbschaft gebracht wird. Mm. Das gleiche denkt sich Scar bei König der Löwen oder eben wie auch immer die Person bei Hamlet heißt. Ne? Also wir sehen schon, wir sind die großen Literaten der britischen Geschichte und so. Aber ich finde es insofern sehr interessant, es ist ja hier auch der Blickwinkel, ne? Ich meine, es ist ja immer so, aber wie nah eigentlich dann doch die Geschichten eigentlich und die Motivation von Held und Antiheld oder Antagonist und Protagonist zusammenhängen. Das Ganze wäre ja nicht passiert vielleicht, wenn einfach Commodus der Herrscher von Rom geworden wäre, ne? Und vielleicht hätte er dann tatsächlich auch auf gewisse Menschen gehört, aber es hat tatsächlich, also ich hatte vorhin schon mal so diese griechische Antike und Mythologie, diese Erzählungen, die ja auch häufig eben diesen großen Fall haben oder dass jemand hintergangen wird, sehr schicksalshaft das Ganze und immer so zwei Gegenpole aufgebaut werden und klar, und darauf basiert fast jeder, also auf jeden Fall die Dramen von Shakespeare und eigentlich auch jedes andere Drama. Und genauso eine Erzählung ist das. Und genauso ist aber, funktioniert auch Game of Thrones.
Ja.
Und das, als du das auch gesagt hast, ist mir auf einmal auch aufgefallen, ja, der Kampf da in Germanien sieht aus wie halt im Norden, so Winterfell oder sowas. Dann haben wir Dorn mit Nordafrika und Rom ist ja jetzt nicht unbedingt vielleicht dann King's Landing, aber so in etwa, ne? Und wir haben diese Hybris, wir haben dieses sehr hinterhältige, wir haben ja, das
Politik
das,
und Schlachten.
Intrigen ja. Und geheime Abmachungen. Ja, und,
genau. Inzest wird zumindest angedeutet.
Ja. Und ganz oft halt auch diese Figur, die ganz, ganz viel Macht hat, obwohl sie keine Macht will und obwohl sie auch nicht in Macht geboren wurde. Und auf der anderen Seite die Person, die in Macht geboren wurde und die dann aber feststellen muss, ach scheiße, am Ende des Tages bringt mir das alles nichts.
Ja. Und auch nochmal, wenn wir denken, Shakespeare-Konzepte, die irgendwie in so ein vermarktbares Konzept gepresst werden, sind wir wieder bei Titanic, wo ja auch Romeo und Julia so ein bisschen als Gedanke drinsteckt und eben verfrachtet auf dieses Katastrophenschiff. Und das finde ich dann wieder spannend, weil vielleicht tatsächlich jemand gesagt hat, okay, der erfolgreichste Film aller Zeiten hat so ein Konzept genommen, dann lass es das irgendwie ein bisschen drehen, ein paar andere Ideen zusammenwerfen, aber das gleiche Konzept im Wesentlichen nehmen und zack, hast du Gladiator. Also es funktioniert schon und ist trotzdem irgendwie etwas, was nicht ganz auf den ersten Blick einleuchtet. Also das erste Konzept, was ich tatsächlich im Kopf gehabt hätte, wäre eher ein reiner Actionfilm, so ein reines Rocky-Ding, habe ich schon gesagt, oder Conan der Barbar oder so, wo einfach nur gekloppt wird und Action und du packst halt irgendeinen Action-Helden in ein anderes Outfit und hast da 90 Minuten Spaß. Dass es diese Art von Epos wird und tatsächlich diesen philosophischen Überbau bekommt, gibt dem ja noch mal eine ganz andere Tragweite und Strahlkraft und einen Tiefgang, der irgendwie auch suggeriert, dass da noch mal viel mehr verhandelt wird, als es eben bei so einem eigentlichen Aufstieg eines Kriegshelden oder Kriegers oder so sein dürfte. Und die Aspekte finde ich dann gerade noch mal spannend, vor dem Hintergrund, dass eigentlich das Drehbuch gar nicht fertig war. Also alles, was irgendwie wirklich Tiefgang haben müsste, normalerweise am Drehbuch angelegt ist und alle Subtexte und philosophischen Überbauten, die man vielleicht in anderen Filmen hat, hier gar nicht wirklich angelegt werden konnten und dann teilweise am Set entstanden sind oder durch Improvisation sogar, dass dann, es gab eine Szene, wo Russell Crowe betet in Germanien noch im Krieg und dann irgendwie diese Figuren nimmt von einer Frau und einem Kind und da eigentlich erst so richtig diese Wichtigkeit seiner Familie etabliert wurde. Ich glaube, seine Familie sollte eigentlich gar nicht Teil des Films sein, nicht getötet werden. Und erst mit dieser Improvisation fing dieser Subplot an, den sie dann weiter ausgeführt haben, der mittlerweile fast so das essentielle Bild aus Gladiator ist, abgesehen davon, wenn sie dann tatsächlich im Kolosseum stehen.
Und das ist ja auch die Motivation, die ihn zu einem Mensch macht eigentlich, ne? Und nicht nur zu einem eben dieser Rache-Story, die ansonsten wäre es ja wirklich nur, ich sollte der Herrscher werden und das ist ja nicht die Figur, sondern genau dieses eigentlich der Held wider Willen. Und es sind im Grunde jetzt wieder, es sind halt so diese All-Time-Favorite-Konzepte von Storytelling, die hier in diesem Film sind, vor einer beeindruckenden Kulisse eigentlich. Und das macht es zu einem universellen Film. Und das dürfte auch letztlich das gewesen sein, warum er so erfolgreich geworden ist, weil er sich auf der einen Seite auf diese bekannten Strukturen ergeben hat, ja, oder begeben hat, und das aber in einen neuen, so eine, neu umhüllt hat, neu ausgespielt hat. Und so, glaube ich, funktionieren letztlich ja immer so ein bisschen auch die überdauernden Klassiker von Kultur.
Genau, die sind ja meistens wenn wir Mythen nehmen zum Beispiel, die meisten großen Geschichten sind ja Mythen oder haben etwas von diesen Sagen. Und da gab's, ich erinnere das immer von Terminator 2, dass es da von diesem Filmwissenschaftler so ein YouTube-Essay gab, wo er die Archetypen Vater, Mutter, Kind in Terminator 2 verfrachtet hat und gezeigt hat, wie das dort eigentlich darum geht, dass eben eine Familie entsteht. Genauso wie bei Jurassic Park, wenn du Sam Neill und Laura Dern. Ich wollte gerade Helen Hunt sagen, aber ja, Laura Dern. wie die eigentlich zu den Eltern der beiden Kinder werden und Sam Neill am Anfang natürlich so das absolute Gegenteil eines Vaters ist und so weiter. Aber Nature finds a way. So, also diese ganz klassischen Bilder. Hier, finde ich, sind die Archetypen die ganz essentiellen Vater, Sohn. Und ja, vielleicht dann eben noch so Vater, Mutter, Kind, natürlich, wenn wir die Familie von Russell Crowe oder von Maximus nehmen, die dann zerstört wird. Aber das Allerwichtigste ist Marcus Aurelius als der Vater, der einerseits seinen leiblichen Sohn hat mit Commodus und seinen Ziehsohn mit Maximus. Und dadurch, dass er eben das Erbe an den Ziehsohn und nicht an den leiblichen Sohn gibt, einen Konflikt heraufbeschwört, der im Grunde dann auch, ja, von seinem, von ihm ausgelöst wird, von ihm auch fortgeführt wird, was so das Inhaltliche angeht. Also er gibt Maximus ja mit auf dem Weg, so du bist derjenige, der selbstlos agiert, der eben nicht aus politischem Kalkül agiert, der sich selbst zurücknimmt, weil er eigentlich nur mit seiner Familie auf eine Farm will und mit diesem ganzen Machtspiel und Machtapparat gar nichts zu tun haben möchte. Und aus dem Grund bist du quasi perfekt. Mhm. Und auf der anderen Seite Commodus, der das so aus ja eigenem Antrieb, einfach aus einem Machtgefühl für sich haben möchte, aber nicht, weil er fähig ist, mit dieser Macht umzugehen. Und gleichzeitig der eine, Maximus, der die Liebe seiner Familie hat und die Anerkennung auch von Marcus Aurelius, und auf der anderen Seite Commodus, der all das nicht hat und all das möchte, der geliebt werden möchte, der geschätzt werden möchte vom Volk, vom Vater, vom Neffen, von allen und einfach auf ganzer Linie scheitert. Und dadurch hast du so ganz klare Pole in der Charakterzeichnung, die gar nicht wirklich ausgefeilt sein müssen, die vielfach, glaube ich, nicht, ja, die ganz subtilen Pinselstriche brauchen, weil es einfach so einfach für jeden Zuschauer zu verstehen ist, was hier gerade das Problem ist und worin der Konflikt begründet ist, weil man so auf das eigene Leben und eigene Erfahrung übertragen kann.
Ja, du hast halt wirklich so, also wenn man es böse formuliert, würde ich sagen, die Charaktere sind gar nicht so tief. Sie sind aber
larger than life.
Genau, sie sind halt einfach total dienlich für die Story und das, was erzählt werden soll, weil du hast halt so einen ganz klar ausformulierten Wertekosmos. Also das, was du auch gerade gesagt hast, so der eine strebt nach Macht und der andere ist eigentlich so, ja, der Good Guy, sage ich jetzt einfach mal. Und dieser Wertekosmos reicht, weil dadurch, dass du das kennengelernt hast, weißt du dann mit jeder neuen Szene, die kommt, warum die Person dann so agiert, wie sie agiert. Und du weißt, okay, der hier hat gute Werte, der hier hat schlechte Werte, irgendwie deswegen fiebere ich mit ihm mit. Und so alles drumherum ist irgendwie dann einfach Spektakel und es macht Spaß und es geht irgendwie voran und man ist erstaunlicherweise, finde ich, nie gelangweilt, also, oder ich war nie gelangweilt, auch in den fast 3 Stunden. Und es ist auch so spannend, es geht eigentlich die ganze Zeit um Rom, so um das ganze Reich, um die Kaiserschaft, also dieses riesige Konstrukt, was ja auch schwer zu fassen ist. Aber dadurch, dass sie es eben schaffen, das runter zu dampfen, einfach nur, wir haben Commodus, wir haben Maximus, so fast so eine Art Stellvertreterkrieg sozusagen, Klein gegen Groß, Goliath gegen David, so, da steckten halt so viele drin Sachen drin und das funktioniert und das finde ich einerseits gut gemacht und gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, so, dass ich mich gefragt habe, mag ich die Charaktere wirklich so, mag ich eigentlich Maximus, so, ich mag die Werte, für die er steht, aber ansonsten bringt er ja eigentlich den ganzen Film nur Menschen um und ja, gerade dann, wenn Rom gerettet ist, verlassen wir den Film ja auch. Es ist, also ich bin trotzdem mit einem guten Gefühl aus dem Film rausgegangen, aber ich habe das Gefühl auch, dass es ist nicht so hundertprozentig mein Film und wenn ich wollte, und natürlich will ich das nicht, aber ich könnte mir den Film schon ein bisschen kaputt denken, weil ich auch manchmal das Gefühl hatte, so, ich habe mir irgendwie dann doch ein bisschen mehr erhofft, aber dann auf der anderen Seite, für das, was der Film wollte, macht er verdammt viel richtig. Und es ist okay, es passt. So, ich will das nicht kaputt reden.
Ich finde es eigentlich okay, das kaputt zu reden. Oder was ist kaputt zu reden? Aber ich finde, also ich habe mich beim Schauen gefragt, warum hat Gladiator eigentlich diesen krassen Status?
Ja, ich mich auch.
Ich habe mich das auch gefragt. Aber ich komme gerade so jetzt auch mit, was du gerade gesagt hast, Nils, ist, dass eigentlich die Figur von Joaquin Phoenix, Commodus, eigentlich ein ziemlich guter, in kleinen Teilen nur, aber so wie es eigentlich, man kann es sich jetzt quasi auch noch größer reden, oder ganz reden, wenn man jetzt sagt, statt kaputt reden vielleicht, wobei ich auch sagen würde, klar darfst du das, wir sind ja dem Film zu nichts verschuldet oder schuldig, aber im Endeffekt ist ja das, was man häufig so, also was finde ich einen relativ schwachen Bösewicht ausmacht, ist ja jemand, der einfach nur Macht will. Mhm. Und Commodus möchte nicht Macht, Commodus möchte Liebe.
Liebe.
Ne? Und das möchte ja Maximus auch. Der Unterschied ist nur, Maximus hat Liebe. Er hat die, wie du es gesagt hast, sogar der Cäsar, der Herrscher eines Riesenreichs, hat großes Vertrauen zu ihm, zeigt Zuneigung, Interesse, ist stolz und so weiter, gibt Lob. Und er hat natürlich dann die Liebe seiner Familie. Und dieser Nukleus, das ist eigentlich das, was er nur möchte. Und eigentlich ist Commodus nur so, weil er all das nicht bekommen hat. Weil sein Vater ihm keine Zuneigung gibt, weil er in ihm nicht das sieht, was er gerne hätte. Es gibt am Anfang, es ist ein bisschen, also ich habe es mir jetzt nicht so aufgeschrieben, aber es geht da um die Tugenden. Mhm. Und dass die Tugenden, die Marcus Aurelius als wichtig erachtet, eben nicht in Commodus zu finden sind, dafür andere. Ja. Da gehört ja auch sowas wie Stolz zur Familie Ärger oder sowas. Ne? Okay. Genau. Und das sind erstmal auch alles keine negativen Tugenden, aber sie sind alle diejenigen, die zu dem führen, dass diese Machtkorruption und dieses falsche Verständnis von auch oder diese falsche, die Selbstwahrnehmung, die in sowas Illusorisches und fast schon delusional eigentlich so sich übersteigt, dass dem aber eben auch kein Einhalt geboten wird, weil es nicht den Gegenpol gibt, der ihn da auffängt und sich das dann quasi gegenseitig immer so weiter zuspitzt. Natürlich ist Commodus kein liebenswerter Charakter, aber man kann irgendwie sich schon so reindenken, ja, ich verstehe, wie er zu diesem Punkt gekommen ist. Mhm. Und das ist sehr nachvollziehbar, obwohl das eigentlich Stereotypen sind. Es sind nicht so richtig gut umfasste Charaktere, aber sehr greifbar.
Ja.
Und das meine ich so mit diesem nachvollziehbar. Auch, dass Maximus auf der anderen Seite im Endeffekt eine Tötungsmaschine in diesem Film ist. Sowohl als General in der Schlacht, die wir am Anfang sehen, als auch später in den Arenen, in denen er kämpft, bis hin zum Kampf gegen Commodus. Er bringt andauernd Menschen um. Und das ist ja auch so ein Element, das in Videospielen immer mal wieder ein Nathan Drake in Uncharted oder eine Tomb Raider, also eine Lara Croft, in den Spielen, die meist dann Action-Adventures sind, bringt man hunderte von Gegnern um. Häufig auch in Menschengestalt. Und trotzdem werden sie so geschrieben, dass man sie mag. Und
das ist
diese Dissonanz zwischen eigentlich ist, spielt man einen Psychopathen, einen Serienkiller,
ja.
Aber der ist witzig, der ist charmant und so ein bisschen ist das auch hier mit der Figur von Maximus. Mhm. Genauso ist es auch mit einem John Wick. Ja? Das sind Menschen, die die irgendwie einen Unterbau kriegen, bei dem man dann mehr oder weniger so sagen muss, ja, der Zweck heiligt die Mittel. Mhm. Und der Zweck bei Maximus ist eben, er ist dann derjenige, der durch dieses Ungleichgewicht in eigentlich eine Situation kommt, in der er nur verlieren kann. Und aber gerade auch als Underdog, dann kommen wir dann wieder auf dieses Thema der Liebe, so, wo es dann ein Wettstreit wird zwischen der Liebe des Volks zu einem dieser beiden Menschen und dass sich das immer mehr auf seine Seite schlägt und das letztlich der politische Kipppunkt wird, weil irgendwo steckt dahinter ja dann auch noch eine politische Ebene mit, auch wenn es vielleicht nur klein ist, aber der Diktator auf der einen Seite, der absolute Herrscher, auf der anderen Seite ja dann doch der Senat und das Verständnis von Demokratie, die hier herbeigeführt wird. Weil das, da kann ich jetzt tatsächlich nicht mehr so wirklich sagen, wie das so Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre war, was das, aber dass das irgendwie vielleicht jetzt so, dass jetzt gerade auch ein zweiter Teil erscheint zu Gladiator, in Zeiten von Putin, Trump, Xi, den ganzen autokratischen, zumindest angehauchten oder auf dem Weg dahin, dass solche Figuren wieder irgendwie in den Fokus rücken und auch gerade als Bösewichte aus einem ja eher liberal-demokratischen Hollywood, das ist, glaube ich, schon bezeichnend und vielleicht war das auch damals gar nicht so anders. Aber da bin ich jetzt nicht mehr ganz so vertraut mit.
Nee, finde ich auch schwierig zu beurteilen. Aber ein
spannender Punkt.
Genau, dieser politische Punkt ist vor allem auch was mir diesmal sehr aufgefallen ist. Also als wir vorhin drüber gesprochen haben, was man aus Gladiator erinnert, das waren einzelne Bilder, einzelne Momente, aber für mich war das nie, dass dort viel Politik verhandelt wird. Das ist mir diesmal aber dann extrem aufgefallen und ich wusste vorher nicht mehr, dass das Drehbuch nicht zum Drehstart auch tatsächlich fertig war und habe dann schon sehr drauf geachtet, was da eigentlich verhandelt wird und dass es eben erstmal darum geht, dass du das Volk oder die Bevölkerung auf deiner Seite haben musst bei deiner Politik. So, du kannst nicht gegen sie reagieren, sondern musst letztendlich so agieren, dass du dass das Wohlwollen des Publikums spürst. Und das kannst du natürlich dann auch wieder tatsächlich aus Filme machen, übertragen, dass man dort irgendwie auch gezwungen ist, so zu erzählen, dass es dann das Wohlwollen gibt, damit du den Film erfolgreich machst und sowas. Also ganz spannende Thematik auf eine Art. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es dann ein bisschen ins Nichts führt. Es gibt ein paar gute Szenen. Insbesondere finde ich, der zweite Gladiatorenkampf im Kolosseum ist es, glaube ich, wo Maximus siegt und Commodus ihn erkennt und dann über Leben und Tod entscheiden kann. Und ihm ist klar, dass er natürlich einerseits Maximus am liebsten ausschalten würde und gleichzeitig kann er es nicht. So, weil das ganze Publikum auf Maximus Seite ist und wenn er jetzt den Willen des Volkes verspielt, dann verspielt er im Grunde auch seine Herrschaft. Und diesen Aspekt fand ich total gut an dieser Szene. Gleichzeitig fehlte mir ein bisschen tiefer ausgearbeiteter Kontext für alles, was fehlte und alles, was danach noch kam. Und ich glaube auch, dass da weniger Gedanken drin waren, die man jetzt tatsächlich auf die heutige Zeit übertragen konnte, so wo man sagen würde, ja, da hat sich jemand tatsächlich mal Gedanken über Demokratie und Autokratismus gemacht und irgendwelche Thesen aufgestellt, die man jetzt als Leitsatz oder Lehrbild oder so mitnehmen könnte. Ja.
Nur da ganz kurz, das kann der Film natürlich damals nicht gewusst haben, aber so eine, genau dieses, den politischen Gegner, der ja Maximus auch irgendwie dann darstellt, aber eigentlich erst ab diesem Punkt, es ist ja da noch eine sehr persönliche Geschichte, dass Maximus natürlich sich gegenüber Commodus verstecken möchte, er hat ja da noch die Maske, sage ich jetzt mal, einen Helm, der sein Gesicht verdeckt auf und das muss er dann eben aufgeben und die Maskerade beenden. Weil Maximus natürlich darum fürchtet, ich wurde ja schon einmal zum Tode verurteilt, bin da entkommen und jetzt würde es dann wieder auffliegen, weil er ja als einziger das Geheimnis des Kaisers kennt, also von Aurelius, der ja die Thronfolge anders bestimmt hat oder die Machtübergabe anders regeln wollte. Und dann wird das ja zum Politikum zwischen diesen beiden, die eigentlich wissen, wir haben beide eine Geschichte und letztlich ist dadurch, dass es ja niemand, dass niemand so richtig da war, dabei war, um zu bezeugen, wer hat denn jetzt recht, ist dann letztlich die Erzählung desjenigen, der die Sympathie hat, die wahrscheinlich richtig ist. Ne? Die Sieger erzählen die Geschichte. Mhm. Und das ist auch jetzt so in Zeiten von, sagen wir jetzt mal, alternativen Fakten oder polaren Fakten. Mhm. Letztlich ist derjenige hat recht, der die Sympathie hat. Wenn man jetzt mal nach Amerika guckt und auf der anderen Seite dieses Commodus möchte gerne Aurelius töten, kann es aber in diesem Moment nicht tun, weil er sich damit eben seine Herrschaft auf jeden Fall sehr viel schwieriger, vielleicht noch nicht komplett verspielt, aber er würde das Ziel auf jeden Fall verfehlen. Also dass so ein politischer Gegner auch so lange eigentlich geschützt ist, wie er im Rampenlicht steht, wie er eine Sympathie hat. Da denke ich, muss ich jetzt so ein bisschen an Putin, Nawalny zum Beispiel denken, ne? Wo das auch schwierig ist, jemanden so einfach aus der Affäre zu ziehen, weil es geht nicht ohne, dass es bemerkt wird.
Ich finde nur gerade die USA heute zeigen ja dann, dass diese vermeintlich einfachen Regeln einfach nicht mehr funktionieren, weil du kannst ganz einfach gegen die Überzeugung der Mehrheit agieren. Du kannst Regelbrüche en masse produzieren und lässt sich danach noch schön zum Präsidenten wählen.
Wo man dann also darüber spekulieren
das
kann,
ist schon wieder so krass,
ob es die Mehrheit ist, ne? Tatsächlich. Also das ist das Krasse daran eigentlich.
Genau.
Und also ich meine, irgendwie ist dann da doch so viel drin, was natürlich damals so nicht, glaube ich, das, was da auch nicht angelegt ist, aber was eigentlich eher das Perfide an unserer heutigen Zeit ist, dass dieses Spektakel und dieses Schauspiel dann tatsächlich auch auf politischer Ebene, auf weltpolitischer Ebene, dass das so viel wichtiger geworden ist, als eigentlich die Sache, um die es geht.
Ja, beziehungsweise, dass du in einem Film wie Gladiator eigentlich dieses Entertainment auf Seite des Guten hast. Auf der Seite von Maximus, der eben rechtschaffen ist, der nicht nach Macht strebt, deswegen am Ende die Demokratie bringt, während Trump eben das Gegenteil ist. So, der hat die TV-Persona, der hat die dummen Sprüche, der hat die Schlagzeilen auf seiner Seite. Das ist irgendwie schon ja eine absolute Medienpersönlichkeit, die Schlagzeilen produziert und deswegen auch Erfolg hat und gleichzeitig eben inhaltlich eine reine Luftnummer ist, im besten Fall fast schon und im schlimmsten Fall eben ein Faschist.
Ich hätte trotzdem Commodus als Trump gesehen, aber aber du hast schon recht, man kann es aus, und auch da, ne, das ist so dieses, es kommt halt total auf die Perspektive an, genauso wie ich meinte vorhin, als er erzählt hatte, so von dem nicht geliebten Sohn und so weiter, dass genau, aus Commodus Sicht ist natürlich der Maximus der Bösewicht, ne? Und das ist so ein kleines Ding, das hat jetzt bei dem gar nicht unbedingt mit dem Film per se zu tun, sondern es ist einfach nur so etwas, was man da irgendwie sehr gut, finde ich, einfach nur darstellen kann.
Ich musste gerade innerlich so ein bisschen lachen, weil ich dachte, vielleicht bin ich deswegen manchmal so an Fantasy erinnert, weil hier haben wir den Menschen mit den guten Werten, der nicht lügt, der sozusagen straight ist, und er gewinnt die Massen. Also er ist der Publikumsliebling. Und das ist irgendwie, ja, weil hier so Rechenschaft herrscht.
aber das ist ja im Grunde häufig auch so mit Helden versehen.
Ja.
Ne? Also ich glaube, es ist so
wirkt jetzt gerade einfach sehr realitätsfern.
Genau. Ja, genau. Es ist vielleicht etwas, was man sich ein bisschen mehr wünschen würde. Wir müssen, glaube ich, aber auch ein bisschen über Spektakel reden, oder? So von. Dass ich tatsächlich, weil. Wir alle konnten uns, glaube ich, an Kolosseum und so erinnern und dass es Gladiatorenkämpfe gibt. Ich finde, die sind auch nach wie vor ziemlich gut inszeniert. Es war ja ganz gut brutal. Ich muss aber einmal kurz zu dieser Anfangsszene, diesem Prolog, der in Germanien noch spielt, wo ich erst dachte, wow, ja, große Schlachtenszene. Ich habe mich erstmal irgendwie auch, ich habe an ganz andere Filme gedacht, eher eben so Mittelalter, auch sogar tatsächlich Game of Thrones, ja. So ein bisschen, was davon hat es. Und dann war ich ein bisschen abgeturnt von der Art und Weise, wie dann die Schlacht tatsächlich gefilmt wurde, weil wir haben es mit seltsamer Art von Zeitlupe zu tun, ganz schön viel Hin- und Her-Geschwenke. Dadurch, dass dass eben es so eine eher Zeitlupe ist, sind so wie Schlieren, die Menschen hinterlassen. Es ist sehr unüberschaubar, obwohl dahinter, also ich verstehe schon, warum man es so macht, so, dass es am Ende eben doch einfach ein dreckiger Kampf ist, wo, obwohl das alles doch einigermaßen strukturiert ist, wie die römische Legion da auftritt und die Armee.
Aber es ist ein Gemetzel letztendlich.
Es ist am Ende dann doch nur ein Gemetzel, so. Aber trotzdem fand ich, wirkte es dann im einzelnen Kampf sehr klein.
Ja.
Ich war ein bisschen enttäuscht von der Art und Weise, wie dann tatsächlich so diese Kampfhandlung gezeigt wurde, weil ich dann doch dachte, irgendwie hätte ich jetzt bisschen mehr Überblick gerne gehabt, ein bisschen mehr das so gesehen, und trotzdem ist ja noch genug Blut, Matsch und Unfairness mit drin.
Ja, ich fand diesen Aspekt Gemetzel, so, das habe ich mitgenommen. Es ist ja auch ein Film, der kurz nach Private Ryan entstanden ist von Spielberg, und ich finde, den Einfluss merkt man auch mit unterschiedlichen, ne, mal Zeitraffer, Zeitlupe, so unterschiedliche Geschwindigkeiten, alles sehr hektisch mit Schwenks und so weiter. Nur hat James Ryan eben diesen Fokus auf den Tom Hanks Charakter, der die Landung miterlebt, aus dessen Perspektive wir das fast alles erleben. Und dadurch wirkt es dann wieder so ein bisschen bodenständiger, und man hat eben diese Perspektive inne, die immer wieder ein bisschen in eine Subjektive zurückgeholt wird, während hier im Gladiator einfach alles wild ist und ein Gemetzel, und das ist chaotisch und fühlt sich dadurch schon sehr intensiv an für mich, aber es fehlt so ein bisschen diese Nahbarkeit.
Ja, das finde ich auch, aber ich finde vor allen Dingen, weil der Zweck dieser Szene, also jetzt am Anfang, wenn wir jetzt dabei bleiben, einfach ist zu zeigen, wir haben hier Maximus und das ist ein toller Feldherr. Und das wird ja geschafft. Also man sieht, ah, wir haben eine Strategie, ah, wir sind vielleicht wir haben jetzt vielleicht keine großen Vorteile gegenüber den Germanen. Also okay, ja, sie haben irgendwie bessere Speere und bla bla bla. Und aber sozusagen der große Unterschied ist Maximus. Es ist die Art und Weise, wie er sozusagen alle kontrolliert. Seine Idee, dass sie mit den Pferden von hinten kommen, dass er sie auch noch alle anführt und immer dieses stay in line, bla bla bla. Und dass danach dann auch noch, also im Extended Cut, die ist ja eine Kinofassung nicht, aber im Extended Cut ist ja dann auch die Fassung, die Szene, wo Maximus durch das Verletztenlager läuft und sich seine ganzen Soldaten anguckt, und später im Dialog, auch in der Kinofassung, ist dann ja dieses, er ist gegenüber Marcus Aurelius und sagt dann, ich habe hier irgendwie 5000 Mann und 2000 davon sind verwundet und 3000 kommen irgendwie nicht nach Hause und bla bla bla. Also er wird dann ja auch so als der Vater von diesen tausenden Soldaten inszeniert und so, und ich finde, oder ich hatte das Gefühl, das soll rübergebracht werden, auch mit den Schlachten. So, es geht immer um Maximus, es geht immer darum, etwas über ihn irgendwie noch weiter auszusagen, dass wir mit ihm mitfiebern sollen, und fand auch das teilweise nicht so toll geschnitten, also auch in späteren Szenen, in den Gladiatorenkämpfen, fand ich es teilweise total durcheinander und habe mich gefragt, okay, ist das einfach so, ist der Effekt gewünscht, dass der Zuschauer überfordert wird, weil das ist ja meinetwegen legitim, kann ja auch wirklich eine komplette Stilentscheidung sein. Und dann kommt noch dieses teilweise sehr absurde Sounddesign hinzu, dass zwei Schwerter aufeinander schlagen, und es ist irgendwie einfach, es ist so fast Hyperrealismus, also es ist irgendwie zu viel Sound, keine Ahnung, wo ich dann auch nicht genau wusste, habe ich vielleicht mittlerweile einfach andere Sehgewohnheiten oder andere.
Ich glaube ja, tatsächlich.
Ja.
Vielleicht kommt es auch auf die Soundanlage noch an.
Ja, das natürlich auch, aber es war schon also einfach.
Also den Sound fand ich tatsächlich nicht schlecht.
Ich fand den auch, den habe ich auch gut. Also das Hyperrealistisch kann das ja trotzdem auch irgendwie ja. So ja, sein. Es wirkt sehr klar. Ne? So wie ich es in Erinnerung habe, haben wir sehr prägnante, sehr klar verortbare Sounds,
ja.
Während das Bild halt so shaky, verschwommen, Schnitts, Schwenks, Bewegungen die ganze Zeit. Dass das so ein bisschen konterkariert. Ich verstehe den dieses unter dem Gesichtspunkt vielleicht so von Gemetzel und so eine Unübersichtlichkeit. Ich finde nur, es spielt gerade gegen diesen Feldherrn Megastar Maximus, weil es dann so unklar in eigentlichen Kampfgeschehen auf einmal ist, dass ich da nicht mehr das Gefühl hatte, da haben wir es jetzt wirklich noch mit dem vollkommen von der Ausstattung her, von der Routine ist das falsche Wort, quasi, dass sich alle an die Regeln halten, sage ich jetzt mal, ne? So das Geordnete, das geht halt vollkommen verloren, und so ist das mein bisschen noch Historienwissen um die Schlachten von römischen Armeen halt nicht. Das war halt alles ziemlich strategisch und damit ja auch gerade und ja. Eher so dieser eigene Schutz, also das mit den großen Schildern und sowas, mit den Waffen, das haben sie ja auch sehr gut nachgebildet, ne? Und das ist ja letztlich, die Römer haben vor allem deswegen die Kämpfe gewonnen, weil sie die überentwickelte Kampf Utensilien hatten.
Aber an dem Punkt ist es eben ein Film, der sich nicht drum schert, wie die Römer waren, sondern der sich für die Figur Maximus interessiert. Und der ist für mich eben jemand, der einerseits vorangeht, der ganz klar diesen Anführerstatus inne hat schon zum Anfang des Films, der eine große Ruhe ausstrahlt, trotz dieses chaotischen Gemetzels, der eine Selbstsicherheit ausstrahlt, eine Furchtlosigkeit vor dem Tod, ganz wichtig, vor allem, weil ja Gladiatoren immer auf Leben und Tod kämpfen später und im Grunde wird das hier schon angelegt, dass er eben dem Tod ins Auge sieht und dass ihm bewusst ist, was es für Konsequenzen hat, indem er dann nochmal nachher zu den Männern geht und so die Schönheit des Lebens auf der einen Seite achtet, wenn wir nur den Moment, wo er den Vogel beobachtet und so weiter nehmen und oder überhaupt so den Blick schweifen lässt im Wald und auf der anderen Seite eben dem Tod ins Auge sieht. So dieses fast schon romantisch, klassisch, ne? Also das Memento Mori und Carpe Diem und so weiter. Also dass er halt immer so an den schönen Tag mit Familie und Farm denkt, so die Farm, die nach Jasmin am Abend riecht und so weiter und gleichzeitig da irgendwie das Schlimmste auf sich nimmt. Und da, finde ich, ist die Essenz dieses Charakters schon ganz gut angelegt. Plus eben dieser Konflikt, der dann mit Marcus Aurelius aufgebaut wird und Commodus, der von all diesem nichts mitbekommt, sondern erst später da erstmal in der Kutsche angeritten kommt. Ja.
Er hat mich da ganz gut überzeugt, was ich noch auf jeden Fall sehr prägnant fand. Zumindest habe ich so die Musik gedeutet. Es ist ja trotzdem ein Sieg so am Ende, aber die Musik fand ich war sehr tragisch. Es war keine epische Untermalung, sondern eher fast melancholisch, fand ich. Also obwohl die Römer siegen, habe ich von der Musik, hätte ich, glaube ich, die Augen zugemacht, hätte nur die Klänge von den Schwertern, von den Katapulten, Pfeilen und der Musik gehört, hätte es auch eine Niederlage sein können. Ich fand das irgendwie ganz, ganz spannend, wie das so. Für mich war das ja auch so ein Kontrapunkt, dass das Ganze eben auch sinnlos ist. Also vielleicht ist es das eher so, dass die Musik hat nicht einen heroischen Sieg irgendwie untermalt, sondern einfach nur es war so ein bisschen ein Bespielen und am Ende war es dann halt auch vorbei. Mhm. Aber es war, weiß nicht, es war nicht die Musik, wenn die Reiter Rohans, Helms Klamm die Schlacht retten.
Das stimmt, aber das passt, finde ich, auch genau zu diesem, also die sprechen ja auch darüber, wie sinnlos dieser Krieg eigentlich ist. Das, ein Dialog ist irgendwie, what do people care about Germania? Und die Antwort, they care about the greatness of Rome. Also es geht nicht darum, dass du unbedingt Deutschland oder Germanien erobern musst, sondern es geht einfach nur darum, dass dort ein Kampf stattfindet und Rom halt das beste Kaiserreich unter der Sonne ist. Genauso wie eben die USA im Selbstverständnis, die einfach gewinnen müssen. Es ist egal gegen wen, es ist egal zu welchem Zweck, die müssen nur einfach die Besseren sein, Punkt. Mhm. Und dieses Ziel hinterfragst du dann auch nicht. So, I will always serve Rome, so, egal was sonst dahinter steckt und welche Ziele. Er will nur halt nicht, dass seine Männer verfeuert werden, weil man dann irgendwie am Tag danach, nach dieser Schlacht sagt, ja, weißt du was, komm, wir drehen um, ist eigentlich auch alles egal hier. Mhm. So, das darf nicht passieren. Und das, finde ich, hat tatsächlich eine große Übereinstimmung dann wieder zu USA, American Dream. Sie sagen irgendwie noch, Rome is an idea, Rome is a vision oder sowas. Mhm. Ich finde, das passt da alles ganz gut rein. Es ist dann eher, finde ich, nochmal spannend, am Ende des Films drüber nachzudenken, was das dann tatsächlich alles jetzt bedeutet hat, nachdem er die Strapazen auf sich genommen hat, diese Torturen, den Kampf wieder zurück nach Rom, jede Menge Leute getötet hat, Commodus getötet hat, seinen Auftrag im Grunde, den Willen von Marcus Aurelius durchzusetzen, vollführt hat. Da fand ich auch spannend, dass es einige Kritiken gab, zeitgenössische Kritiken aus dem Jahr 2000, unter anderem von Roger Ebert, der kurz schrieb, the moral lesson, it is good when gladiators slaughter everyone aside and then turn over power to the politicians. So. Oder jemand anders schrieb, the hero who sacrifices himself for the greater good. So ein ganz klassisches Modell. Das sind halt Sachen, die stecken irgendwie auch in Gladiator und dafür, dass da so viele Ideen sind mit Elysium und Familie und Politik und du musst irgendwie dem Willen des Volkes entsprechen. Wir haben jetzt ja auch schon lange drüber gesprochen. Am Ende wirkt der Film dann doch fast sehr banal in seinen Aussagen, finde ich, trotz dieser ganzen groß angelegten Gesten und Emotionen und so weiter. Und da bin ich dann auch wieder an dem Punkt, ihn ein bisschen zu kritisieren. So, da, ich finde, es ist ein guter Film mit vielen Elementen, die irgendwie stark gemacht sind, aber der bekommt am Ende das nicht so zusammen, dass er für mich so ein absoluter All-Time-Classic ist, weil er sich ganz rund anfühlt. Mhm. Er fühlt sich immer noch an wie eine Summe vieler, vieler Teile.
Ich finde auch, dass dieses, der Held, der sich am Ende aufopfert for the greater good, das ist so ein bisschen auch die Frage, weil ich würde das Ende auch gar nicht so lesen. Er bringt am Ende Commodus um, ja, aber das, womit ja der Film eher endet, ist, er kehrt zu seiner Familie zurück. Also das war ja jetzt letztlich doch sein Ziel. Sein Ziel war nicht, Rom wieder zur Glorie zu führen, sondern das war auch vielleicht etwas auf dem Weg. Es ist der...
Ja, ich würde sagen, es gibt zwei Ziele.
Ja.
Also eine ist, oder vielleicht ist der, ich weiß nicht, ob man in diesem Fall von Want und Need sprechen kann, aber so Want definitiv zurück zur Familie. Und Need ist so ein bisschen diese Mission zu erfüllen und eben die Demokratie tatsächlich einzuführen.
Ja, also er folgt ja auch über den gesamten Film eigentlich das, eigentlich, ja, sein Ziel, sein Wunsch ist es, sich mit seiner Familie wieder zu vereinen. Das geht halt nur noch in Elysium. Aber er kämpft ja trotzdem noch weiter. Und erst später, das finde ich auch so ein bisschen an der Motivation, warum, also ne, wenn er an der Gladiatorenschule ankommt und ich sag jetzt mal Schule so, aber ne, sie sind ja einmal und werden alle mal verkloppt, so von Hagen, so wie, wie natürlich der Deutsche heißen muss. Und er sich ja gar nicht wehrt. So. Sondern es auch über sich ergehen lässt, den Schmerz einnimmt, weil er gar keinen Zweck und keinen Sinn dahinter sieht. Und als es dann irgendwann heißt, ja, dann, wir gehen nach Rom, dann wird er so langsam auch mal motiviert. Ne? Dann hat er langsam wieder Bock. Aber irgendwie, es gibt ja auch diesen dieses Attentatversuch, das hat so ein bisschen was von, also wenn man erstmal in der Antike bleibt, hat es ein bisschen was auch von Brutus, der Senat und so, der sich gegen dann Julius Caesar verschwört. Auf der anderen Seite hat es auch so ein bisschen was Stauffenberg-Attentatmäßiges, finde ich, oder generell Attentate auf Hitler zum Beispiel, die ja auch gescheitert sind. So wie hier auch, was so nicht funktioniert. Und am Ende, finde ich, ist dann in dieser Auflösung im Finale nicht so richtig, wird der Fokus so stark aufs die Wiedervereinigung mit der Familie gesetzt, dass dieses For the Greater Good für mich so ein bisschen verschwindet. Und dann ist es dann doch ein relativ egoistischer Handlung irgendwie gewesen. Und so auf dem Weg hat er auch noch etwas geebnet für eine bessere Zukunft, wo er ja auch noch wahrscheinlich ja seinen Sohn, ne? Also es wird ja nie im Film ausgesprochen, glaube ich, aber es wird ziemlich deutlich gemacht, dass er mit Lucilla eben einen Sohn hat. Und mit Gladiator 2 wird es dann auch klar, dass es sein Sohn ist. Dazu komme ich aber gleich nochmal kurz. Dass er ja dem Neffen von Commodus auf jeden Fall so das Leid ersparen möchte. So, und dann nebenbei halt auch noch Rom so dem Leid ersparen möchte. Und wenn das dann die Senatoren machen, ja, fein. Wenn er, glaube ich, gar nicht so richtig weiß, was sie tun wollen. Und sich damit auch gar nicht so beschäftigen möchte. Deswegen so, da ist dann der Film halt doch, glaube ich, relativ hohl, leer. Ja. Also, ne?
Ja. Ja. Also, wie gesagt, ich führe es auf den Satz am Anfang zurück, so, I will always serve Rome and I know nothing about politics. So, das spiegelt sich komplett in diesem Ende, aber es ist halt auch echt nicht mehr als das.
Ja, und das ist, glaube ich, bei mir auch dieser Punkt, wo ich halt merke, mir fehlt da was und ich kann nicht hundertprozentig sagen, was, aber ja, es ist halt nicht so hundertprozentig mein Film und oder andere Sachen sind mir vielleicht wichtiger. Vielleicht merkt man da dann auch so ein bisschen, dass es so ein mit der heißen Nadel gestricktes Drehbuch ist oder ein dreimal umgeschriebenes und trotzdem, es funktioniert ja, muss man ja sagen. Also der zerfällt jetzt nicht in seine Einzelteile.
Genau. Ich bin da dann nochmal an dem Punkt, mich auch zu fragen, was ist eigentlich Ridley Scott für ein Filmemacher? Also Gladiator fühlt sich schon, finde ich, an wie ein Film eines Regisseurs mit einer Handschrift, so der irgendwie schon viel Kontrolle über diesen Film ausübt, viel, da steckt irgendwas drin. Gleichzeitig finde ich, ist Ridley Scott jemand, dessen Stil sich nicht so einfach greifen lässt, der irgendwie in sehr vielen verschiedenen Genres gearbeitet hat, der nicht so ein für mich klar erkennbaren Individualstil einfach besitzt.
Nee, für mich auch nicht.
Auch wenn er irgendwie viele Filme gemacht hat, die total gut sind, sehr einflussreich, bemerkenswert, überdauert haben und so weiter. Irgendwie ist der schwer zu greifen. Und Gladiator, finde ich, passt da perfekt ins Bild.
Ja, also es ist der Regisseur von Alien, es ist der Regisseur von Blade Runner, es ist dieser große Visionär. Ich glaube, das ist so das Ding, dass er in großen Bildern denkt und dass er auch diese großen Bilder für die Leinwand machen kann. Ich habe aber irgendwie schon das Gefühl, dass Gladiator so ein Kipppunkt für ihn ist und danach ist er sehr stark auf dieses Schlachtending irgendwie gegangen. Das heißt jetzt nicht, dass er nur noch das gemacht hat, er hat ja zum Beispiel auch noch einen Prometheus gemacht. Also ist auch da wieder hin zurückgekehrt. Aber wenn ich jetzt so, natürlich jetzt Gladiator 2, The Last Duel, habe ich im Moment nur den Anfang geguckt. Die
finde ich äußerst spannend.
Ja, den
auch tatsächlich, das
Kingdom
muss ich
vielleicht
noch ganz kurz anmerken, du sagtest vorhin mal zu diesem Ganzen, die Geschichte wird vom Sieger erzählt, als dann eben Maximus, ne, erzählt, was Marcus Aurelius ihm gesagt hat und so weiter. Diesen Aspekt, den sehe ich eben sehr stark in The Last Duel. Das ist schon interessant, weil ich das bei Gladiator jetzt gar nicht hervorgehoben hätte, in dem umso mehr.
Ja, also deswegen, ich würde sagen, ich meine, dann gab es ja, also mittlerweile ja verstorben, aber der Bruder von Ridley Scott, Tony Scott, war ja auch eher ein Regisseur, der sehr stark über das Visuelle kam. Ja, also der ja auch aus der Werbe- und Musikvideobranche noch mehr kam. Und ich würde sagen, das ist so das, was die Scott Brüder am ehesten verkörpern, ist, glaube ich, ein sehr großer Stilwille und ein großer visueller Gedanke. Und ich würde sie weniger mit Themen oder sowas verbinden und auch weniger mit einem speziellen Genre. Aber er steht, glaube ich, schon für Bombast. So, ich glaube, das ist das, was Ridley Scott irgendwie, was da so ein bisschen immer mitklingt oder was so ein bisschen marketingmäßig versprochen wird, wenn man von dem Regisseur. Und dann ist ja meistens. Ja,
der macht jetzt kein Kammerspiel oder sowas.
Nee, aber ich finde schon, dass er zumindest auch diesen Ruf hat, eben das mit Themen zu verbinden. Ich finde, Blade Runner ist so das prädestinierte Beispiel dafür, der visuell natürlich bombenstark ist, aber auch thematisch und so wie verschiedene Themen angelegt sind, Figuren angelegt sind, Konzepte angelegt sind, ist der halt total spannend. Also der ist so reichhaltig einfach.
Wobei wir nur über den Final Cut, glaube ich, reden können alle, oder? Kennst du auch die anderen?
Okay, ja, insbesondere der Final Cut stimmt, aber das ist ja letztendlich auch das.
Genau, das ist ja wahrscheinlich der Director's
seine
Cut
Version quasi. Ist quasi, oder am nächsten auch am Director's Cut dran wäre sonst. Und vieles andere, was er gemacht hat, würde ich auch sagen, hat zumindest so einen Anspruch. Also auch ein Gladiator mit Elysium, mit diesen ganzen teilweise dann doch verkopften Ideen für einen Sandalenfilm, geht ja über das Maß hinaus, was er qua seines Genres machen müsste. Und das, finde ich, ist schon was Typisches für Ridley Scott, dass da irgendwie mehr passiert. Prometheus, finde ich, passt da auch ganz gut rein, der dann auf einmal eben diese Mythologie der Alien-Rasse und so weiter da ja komplett nochmal ergründen möchte und da sehr viel Überbau schafft. Also irgendwie ist da Ridley Scott, finde ich, schon jemand, der eine große Neugierde beweist und ja, irgendwie mehr erzählen möchte, als nur Bilder zu liefern im Vergleich jetzt zu einigen Leuten, vielleicht sogar seinem Bruder, der tatsächlich eher klassische Genre-Stoffe gemacht hat mit einem tollen Look.
Was ich auf jeden Fall auch ganz spannend fand, dass ich auch gemerkt habe, wie viele Ridley Scott-Filme ich nicht gesehen habe. Also Klar, ich kenne so die großen Highlights. Ich habe mir jetzt Last Duel irgendwie nochmal angeguckt und habe dann zum Beispiel auch festgestellt, so, ach stimmt, The Martian ist ja auch von Ridley Scott. Und hatte ich so, das ist so ein Film, den ich null mit ihm verbinde. So, da denke ich halt irgendwie sofort an eine Buchverfilmung oder an das Buch eben und an Matt Damon irgendwie. Also es ist für mich ein Matt Damon-Film, aber es ist irgendwie kein Ridley Scott-Film, was irgendwie auch absurd ist. Aber ich finde es total spannend, dass es echt einige Filme gibt, die er gemacht hat, die mich gar nicht interessieren, wo ich sage so, okay, das ist bestimmt irgendwie ein guter Film, aber ich habe gar nicht so richtig Lust, die zu gucken, weil, weiß ich nicht, das Genre ist nicht meins oder die Story interessiert mich jetzt irgendwie gar nicht so. Und wie breit er da einfach insgesamt aufgestellt ist oder wie abenteuerlustig meinetwegen, also dass er sich da immer ausprobiert, dass er verschiedene Erzählmuster hat. Er hat irgendwie alle Genres durchlaufen, alle Zeiten durchlaufen. Er hat irgendwie biblische Filme gemacht. Er hat irgendwie diese Epen gemacht. Er erzählt auch manchmal Geschichten so im Klein-Klein. Manche sind lustig, manche sind tragisch. Also es ist ja wirklich irgendwie total querbeet und trotzdem schon, ja, ich würde auch sagen, irgendwie immer stilvoll, immer unterhaltsam auch. Also die Filme, die ich gesehen habe, die ich von ihm kenne. Und ich persönlich würde mir auch mehr noch den Alien und Blade Runner Ridley Scott wünschen. Ich habe das Gefühl, den sieht man jetzt echt leider zu wenig. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Und jetzt ist halt auch ist so ein bisschen vielleicht eine andere Epoche einfach.
Ne? Ja, aber jetzt ist der gute Mann halt auch schon, der wird bald 90. Ja, so, dass das der auch überhaupt noch Filme macht, ist irgendwie crazy so ein bisschen. Also wahrscheinlich hat er auch einfach ein sehr gutes Team hinter sich, die ihn sehr gut kennen, die er sehr gut delegieren kann. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt einen ganzen über Monate so diese 14-Stunden-Tage bei einem Dreh irgendwie mitmacht. Also das ist ja schon eine unfassbare Herausforderung. Und dann gleichzeitig, dass jetzt irgendwie Gladiator 2 rauskommt, war so, ich habe mit dem nicht gerechnet. Ich war einfach nur so, hä?
Es hat auch niemand drauf gewartet.
Nee, wirklich nicht, ne?
Glaube ich.
Nee, der Film ist ja auch einfach, ich meine, das ist halt Maximus, der Film. Ja. Und der ist halt jetzt tot. Also, ja.
Aber jetzt haben wir Maximus Junior anscheinend, ja. Also ich muss gestehen, ich habe einen 3-Minuten-Trailer geguckt. Ein Story-Trailer. Und ich habe nicht verstanden, worum es geht.
Es ist das Gleiche. Also, ja, also ich habe den Film ja auch nicht gesehen, aber vielleicht kommen wir da nochmal auch ganz kurz drauf. Also was ich auch nicht so richtig wusste bei Gladiator 2, jetzt müsste ich nochmal nachgucken, wie halt der Sohn heißt, von Lucrezia, oder so hieß sie?
Lucilla.
Lucius. Lucius auch, genau. Lucius ist ja jetzt die Hauptrolle im zweiten Teil. Auch er wird wieder zu einem Gladiator, er wird versklavt.
Ist das Paul Mescal?
Genau.
Okay.
Und er durchläuft im Grunde die gleiche Sache. Die einzige Person, die ja letztlich vom Stammcast aus Gladiator überlebt hat, ist Connie Nielsen. Niemand weiß mehr, wer Connie Nielsen ist. Das ist aber auch so ein bisschen das Tragische natürlich einer weiblichen Hauptdarstellerin oder Nebendarstellerin, generell Schauspielerin, dass sie dann jetzt eben dann eben auch eher mit 50, 60 einfach in die Vergessenheit geraten ist. Also eigentlich schön, dass sie nochmal eine Rolle hat.
Ich mag sie.
Aber da ist halt dann auch, es gibt so eine Szene, wo sie dann die alte Rüstung von Maximus an Lucius gibt und auch sagt so, die war von deinem Vater und dann ist auch wirklich klar, okay, die hatten mal ein bisschen was. Und ich habe jetzt einfach nur ohne Gladiator 2 gesehen zu haben, ich habe das große Problem, und das mag auch ein bisschen zu verkopft sein, weil es ist natürlich nur eine fiktive Geschichte. Aber einer dieser am Ende dann ja doch von Gladiator 1 ist, dass Maximus stirbt und es auch tut für diesen Jungen, der ihn noch anguckt und quasi vorher schon der Lucilla gesagt hat, er möchte ja, dass er, dass dieser Sohn von diesem Schicksal erspart bleibt. Jetzt kommt also 25 Jahre später ein Film und im Grunde wird Gladiator 1, diese Moral der Geschichte, wird einfach ausgemerzt. So, der Film stand irgendwie für sich und er hat danach am Ende, ob das jetzt eine ganz kluge, aber es ist eine positive Message von einem eigentlich relativ tragischen Stoff.
Mhm.
Und jetzt kommt also ein Film und er sagt, ja nö, hat alles nichts gebracht. Also irgendwie finde ich, ist das jetzt schon, ohne Gladiator 2, wie gesagt, gesehen zu haben, ist es einfach nur eine Fortsetzung, die nach so vielen Jahren kommt und eigentlich, ganz abgesehen davon, wie jetzt der Film ist, alles, was man hört, nicht sehr gut, nicht sehr gelungen, auf jeden Fall kein Meisterwerk. So weit kann man auf jeden Fall gehen. Macht ja sogar noch sein Original schlechter. Weil ich finde, damit, also dadurch werden diese 3 Stunden von Gladiator 1 irgendwie auch ein bisschen abgewatscht.
Ja,
und
also
ich verstehe nicht, warum man das macht. Warum, Geld. Warum, ja, aber warum, Geld. Aber warum es diese Verbindung überhaupt geben muss, dann zu dem tatsächlichen Sohn? Er hätte jetzt noch genug Jahre römischer Geschichte gegeben, wo man noch das Kolosseum hätte unter Wasser setzen können, ohne dass es der direkte Zusammenhang hätte sein müssen, wenn eh der einzige Darsteller oder die einzige Darstellerin, die man übernehmen kann von dem A-List-Cast von damals, eine leider mittlerweile vollkommen vergessene Schauspielerin ist.
Das stimmt, aber so ist es halt, ne? So, wenn du das nicht machst, dann sagen alle, warum heißt der Film Gladiator 2, hat überhaupt nichts mehr mit dem ersten zu tun. Jetzt machen sie halt eine Verbindung und alle sagen, ist so scheiße.
Weiß gar nicht, ob das alle sagen. Ich habe nur gedacht, als ich das rausgefunden habe.
Ja gut, aber dass es billiger Fanservice ist, stimmt ja. Also, sorry, irgendwie Referenz auf Teil 1 braucht halt niemand. Ja. Und ich glaube nicht, dass da jemand inhaltlich je drauf gewartet hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass man halt einfach Lust hat, nochmal einen Gladiatorenkampf zu sehen. Vielleicht nochmal mit 25 Jahre fortgeschrittener Technik. So. Das, so den Antrieb, den verstehe ich. So ein bisschen wie halt auch ehrlicherweise niemand auf Mad Max Fury Road gewartet hatte, aber als er da war, hat man sich halt drüber gefreut, dass es ihn gibt.
Ja, also ich finde auch, es hat wirklich diesen bösen Nachgeschmack von, was war denn erfolgreich, was können wir nochmal aufleben lassen, um dann irgendwie nochmal ganz, ganz viel Geld irgendwie auf eine sichere Art und Weise zu machen. Und gleichzeitig so, ich habe nichts gegen Heldengeschichten. Also wenn es eine gute Heldengeschichte ist und irgendwie ein gutes, eine gute Attraktion irgendwie stattfindet, so, ich mag auch Kampffilme oder ich mag Kampfszenen. Trotzdem finde ich, kann man es irgendwie kritisch hinterfragen, brauchen wir in der heutigen Zeit Filme über Gladiatoren, wo sich einfach Menschen so auf Leben und Tod abmetzeln und man sich schon denkt so, wofür? Und wollen wir das jetzt wirklich alles so positiv?
Aber da würde ich jetzt mal sagen, es gab Hunger Games, was ja im Endeffekt auch nur eine Science-Fiction-Form von Gladiatorenkämpfen ist, Battle Royale davor, Squid Game auf Netflix.
Ja,
also
aber die ziehen da irgendwie, finde ich, wenigstens irgendwie noch ein bisschen mehr draus. Sie sind einfach nicht nur auf Attraktion, sondern da ist dann auch, finde ich, mehr Gesellschaftskritik und mehr Aussage und mehr Tiefgang
irgendwie dabei.
Ja, aber eine moralische
Debatte daran aufzuhängen, dass ein Genrefilm gemacht wird, finde ich schon schwierig.
Also ich möchte nur sagen, es ist
nee, ich finde aber, man kann darüber nachdenken, man kann es kritisieren. Ich finde, das ist den ganzen Film.
Ja, aber ich finde es ein bisschen, weiß ich nicht, das ist, finde ich, so ein bisschen moralisch überheblich. Würde ich fast sagen.
Es ist vor allen Dingen auch schwierig, weil ich den Film nicht gesehen habe, weil ich nicht sagen kann, ob da nicht vielleicht doch super viel Gesellschaftskritik drinsteckt.
Ja, und,
oder
aber
sowas.
Einfach so dieses, diese Haltung von wegen, oh, ich will nicht, dass irgendwer einen Film macht, wo Leute umgebracht werden, finde ich so ein bisschen.
Also ich würde ja sagen, dass was irgendwie im Grunde auch so das Überflüssige vielleicht von sowas ist, oder was heißt, nee, das ist nicht mal überflüssig, da wo eigentlich so eine Verbindung ist in der heutigen Zeit, jetzt vielleicht ist das so eher europazentriert, so wie ich es jetzt genau sage, aber wenn Deutschland Fußball in der Weltmeisterschaft oder sowas, also generell ist erstmal Fußball als der Gladiatorenkampf von heute, weil es geht hier um Brot und Spiele, ne? So, da sind wir jetzt, es ist ja die Ablenkung. Und es wird ja, oder auch meinetwegen die Olympischen Spiele, das ist ja alles auch ein politisches Instrument. Wenn die deutsche Nationalmannschaft Weltmeister wird und, oh mein Gott, danach sind Wahlen, dann hat das auf die regierende Partei, obwohl die gar nichts damit zu tun hat, immer einen positiven Effekt. Und weil es einfach etwas ist, was so zelebriert wird und dann steht da halt auch noch jemand irgendwie immer auf den Tribünen und wird dann auch noch mal gezeigt. Und so ein bisschen ist ja der Gladiatorenkampf halt auch gewesen. Es war ein Instrument, es war ein politisches Instrument. Und wobei jetzt vielleicht mal andersrum sagen müsste, der heutige Massensport wird politisch instrumentalisiert und wird nicht von denen beschworen. Und diese Verbindungen und vielleicht auch dieses Hinterfragen von, was ist eigentlich unser Entertainment, wo kommt das her und wofür wird das eigentlich auch alles so genutzt, dafür ist, finde ich, so ein Rückgriff sogar auf den Gladiatorenkampf, auf die Antike sogar vollkommen verständlich. Aber ich ist es jetzt, wir sollten jetzt auch nicht zu viel über Gladiator 2 sprechen, weil wir ihn alle nicht gesehen haben. Aber das macht solche Filme dann ja trotzdem gesellschaftlich irgendwie relevant, ohne, vielleicht auch wenn das gar nicht gewollt ist, ja, oder gar nicht der ursprüngliche Gedanke ist, ist es ja doch, finde ich, so etwas, was bei mir da mitschwingt. So, war das, was dort gezeigt wird, ist nicht so großer Unterschied zu dem, was wir heute haben, in anderen Formen, bei denen zum Glück weniger Menschen sterben.
Ich finde schon tatsächlich. Also ich verstehe deinen Punkt, aber ich finde es trotzdem relativ weit hergeholt, weil die Politik ist ja nicht der Veranstalter von Fußball zum Beispiel. Und die Politik ist auch nicht Veranstalter von Gladiator oder Gladiator Teil 2, sondern da haben wir ja noch 2000 Jahre Kapitalismus dazwischen. Also es ist ja, das ist ja eher so Proximo wäre eine Figur, die profitiert vom Gladiatorenkampf, mehr als das ein Senator oder ein Politiker tut.
Naja,
ich finde, das Bild ist einfach ein bisschen schief.
Findest du? Ja. Also ich meine, Commodus macht diese Spiele 150 Tage lang.
Genau,
um
Commodus
das,
tut das.
Genau.
Aber in heutigen Zeiten.
Naja, aber es geht ja um Ablenkung.
Und ja, aber die,
nein,
das
nein, genau.
meine ich ja.
Das,
die Ablenkung
genau.
geht nicht aus von Präsidenten oder Politikern oder Parteien.
Ich würde sagen, bei einer Fußballweltmeisterschaft, die in einem Land stattfindet, hat Politik ganz viel mit zu tun, ob es in deinem Land stattfindet oder nicht.
Dass das gerne genommen wird und man sich gerne damit schmückt, ja. Aber dieses aktive Ich plane dieses Event, ich stelle dieses Event auf die Beine, um mich gut darzustellen. Nee.
Ja, glaube ich, bin ich schon ein bisschen. Also klar ist der kapitalistische Gedanke da alles auch mit dabei, aber ob jetzt eine WM
also sagen wir so,
in,
ich finde es zu
Olympischen
einfach,
Spiele,
das gleichzusetzen ja. mit so einem, ja, wir machen Gladiatorenkampf und das ist ein Äquivalent für heutige Sportveranstaltungen und heutige Politik. So da, finde ich, macht man dann wirklich sich das ein bisschen zu einfach.
Ja, ich will nicht sagen, dass es 1:1 ist, ich möchte nur sagen, es gibt Parallelen. Und dadurch ja. wird es, dadurch ist es, obwohl es 2000 Jahre Vergangenheit ist, und natürlich ist es alles nur fiktionalisiert, hat es trotzdem etwas mit unserer heutigen Gesellschaft zu tun. So, das will ich nur sagen, okay. dass man da durchaus die Verbindungen zählen kann. Und deswegen musste ich mich auch nochmal korrigieren. Ein politisches Instrument, der Gladiatorenkampf oder politisch instrumentalisierte Spiele wie Olympische Spiele, wie Fußball-Events, wie der Super Bowl und so weiter, wo es als Bühne genommen wird, um sich eben auch die Massen auf seine Seite zu ziehen und sie gleichzeitig aber eben auch abzulenken. Ein besseres Beispiel wäre wahrscheinlich gewesen, was für Gesetze eigentlich gemacht werden, wenn das ganze Land auf Fußball guckt in der WM, was man da alles durchkriegt oder durchbekommen kann, weil man nicht um den nächsten Wahlkampf unbedingt fürchten muss. Und da finde ich, sind dann doch schon so, wie einfach es doch noch ist, uns Menschenmassen, uns Gesellschaft abzulenken und wie wir uns auch ablenken lassen wollen, ne, dieser Eskapismus. Und das wiederum führt dann auch einfach wieder auf Filme an sich zurück, dass ja auch dieser Gladiatorenkampf eigentlich letztlich das Spektakel für die Menschen damals ist genau der Grund, warum man sich Gladiator damals angeguckt hat und warum man ihn sich auch heute, finde ich, tatsächlich noch gut angucken kann, weil es ist spektakulär, auch wenn es ein bisschen in die Jahre gekommen ist oder der eine oder andere Shot. Aber ich finde gerade die Gladiatorenkämpfe an sich, wir sind jetzt bei den Schnitten, Michi, du hattest gesagt, du hast da hier und da irgendwie ein bisschen so, ich sag jetzt mal, dass es unrund war, ne? Mhm. Hast du wahrgenommen, ging mir nicht so oder habe ich jetzt nicht in Erinnerung? Ich fand, die waren im Gegensatz zum Beispiel zu dieser Schlachtsequenz sehr klar, sehr aufgeräumt und fand ich einen guten Überblick, auch wenn er hier und da was gefehlt hat. So. Aber da muss ich sagen, das ist immer noch toll anzusehen, weil es eben auch wirklich mit einer Ausstattung, auch der gewissen Brutalität, die dann zu so einem Thema auch dazugehört, einfach eingefangen ist. Und da muss ich sagen, das kann man sich heute immer noch echt gut angucken. Und es sind ja auch nur 24, 25 Jahre vergangen. Es wäre auch schlimm, wenn man jetzt heute schon Filme aus dem Jahr 2000 dafür irgendwie schelten müsste. Und deswegen, ja, also ich hätte es nicht gedacht, aber ich hatte Spaß mit dem Film. Ich war ziemlich skeptisch, darüber einen Podcast zu machen. Erstens, weil ich nicht unbedingt den Film jetzt nochmal geguckt hätte. Die 170 Minuten ungefähr, ne? Verging ziemlich schnell, fand ich. Also ich war I was entertained, um Russell Crowe zu antworten. Und genauso fand ich jetzt auch das Gespräch, es ist ganz anders verlaufen, als ich mir das vorgestellt hatte. Und insofern zeigt sich für mich in dem Fall eigentlich nur wieder, es lohnt sich wahrscheinlich, über jeden Film zu sprechen und jeden Film nochmal irgendwie unter an Gesichtspunkten zu gucken und sich dann darüber auszutauschen. Und trotzdem ist es, wie jetzt hier, nicht das genialste Meisterwerk. Ich finde auch nicht, dass es ein Wahnsinn, also es ist jetzt in den Top Ridley Scott Filmen sind dann für mich, glaube ich, trotzdem immer noch nur Alien und Blade Runner. Also in den richtig, richtig tollen. Und der gehört aber schon auch zu den besseren.
Ja, schließe mich an.
Ja, es wird auf jeden Fall, weiß ich nicht, kein Film, wo ich sage, den gucke ich irgendwie alle paar Jahre oder den empfehle ich weiter irgendwie. Aber es ist, ja, es ist ein riesiges Epos irgendwie. Ich glaube, der wird lange so im gesellschaftlichen Gedächtnis bleiben oder man wird sich, glaube ich, schon wirklich krass als an Russell Crowe als Gladiator erinnern, würde ich schon sagen. Der macht echt viel richtig. Ich fand ihn auch echt unterhaltsam und ja, irgendwie hatte ich eine gute Zeit. Aber ja, ich finde es schade, dass für mich nicht so viel hängen bleibt. Also ich fand dieses Gespräch jetzt auch, also das Gespräch hat mir fast mehr gebracht oder mehr Spaß gemacht als der Film an sich so. Aber das ist ja auch okay. Dann hat der Film mir wenigstens dieses Gespräch dann dadurch gebracht. Das wäre sonst auch nicht möglich. Ja, ich kann für mich sagen, Gladiator 2 interessiert mich tatsächlich herzlich wenig. Irgendwie, mit Sicherheit werde ich mir den irgendwann mal angucken. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Gibt es da ein deutlich Spannenderes.
Dann hat so jetzt also dieser Podcast zumindest nicht das gebracht, dass du es als Vorbereitung auf den Kinobesuch geschaut hast. Nee. Aber vielleicht.
Ich hatte überlegt. Ich hatte wirklich überlegt. Aber jetzt so, nö. Nee.
Tja.
So, dann hoffen wir einfach, dass wir euch da draußen mit diesem Gespräch auch unterhalten konnten, dass die Schlagabtausche und Wunden, die wir uns vielleicht hier und da mal zugefügt haben, euch eben dann auch zum Applaudieren, zum frenetischen Feiern verholfen haben. Wenn nicht, naja, kommt ja noch Elysium oder ihr geht gerne dann doch in Gladiator 2, auch wenn das bei uns wahrscheinlich eher weiter unten einzusiedeln ist. Jedenfalls großes Dankeschön fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge und wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid.
Ja, bis dann.
Ciao.